Willkommen zu Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der stärksten Handballliga der Welt, der Daikin Handball Bundesliga. Mein Name ist Markus Götz und ich habe das große Vergnügen, euch spannende, interessante Persönlichkeiten aus dem Handball vorstellen und näher bringen zu dürfen. Und da haben wir heute einen Gast, der stand schon seit langer Zeit ganz, ganz oben auf unserer Liste. Es hat ein bisschen gedauert, jetzt hat es endlich gepasst. Ich gucke schon seit ein paar Jahren Handball. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, wenn man die Frage diskutiert hat unter den Handballfans, wer ist eigentlich aktuell der beste Handballer der Welt, dann war das immer eine muntere Diskussion und es wurden viele Namen reingeworfen zu Zeiten von, was weiß ich, Olafur Stefansson, später Ivano Balic, Nikola Karabatic, Mikkel Hansen und. Ich glaube allerdings, wenn man heute, egal wo auf der Handballwelt, die Frage nach dem besten Handballer stellt und man sagt den Leuten, schreibt drei Namen auf einen Zettel. Der Name unseres heutigen Gastes, der ist immer mit dabei. Absolut herausragend, was er in den letzten Jahren geleistet hat. Er ist im noch jungen Alter von 25 bereits zweimal Weltmeister geworden. Er ist frisch gebackener Olympiasieger. Er hat bei den großen Meisterschaften zuletzt regelmäßig in den All-Star-Teams gestanden, war mehrfach MVP, Torschützenkönig, hat auch mit seinen Clubs schon Titel gewonnen. Und er ist, und das wird euch das Gespräch, glaube ich, näher bringen, und da bin ich mir ganz sicher, ist nicht nur ein überragender, herausragender Handballer, sondern auch ein total spannender und cooler Typ. Kann nur sagen, Vorhang auf, Glanz herein in unsere Hand-aufs-Harz-Hütte, Folge Nummer 117 mit dem aktuellen Welthandballer, Matthias Gitzel. Ja, Matthias, ganz herzlich willkommen bei Hand aufs Harz. Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, den aktuellen Welthandballer bei uns begrüßen zu dürfen. Schön, dass du dir hier für uns Zeit nimmst. Schön.
Natürlich, danke.
Großartig. Also ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind heute in Füchsetown und wir sind brandaktuell einen Tag vor der Veröffentlichung. Das heißt, zwei Tage nach dem Wetzlar-Auswärtsspiel, zwei Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Płock. Da hat man ein bisschen Zeit für uns. Das ist doch schön.
Ja, also ich habe nicht so viel Zeit momentan. Das Spiel kommt zweimal pro Woche, aber ich nehme gerne ein bisschen Zeit für Sitzen hier und Reden, ein bisschen um Handball und ich glaube auch vielleicht ein bisschen um mein Selbst.
Das könnte passieren. Du bist ja hervorragend vorbereitet.
Genau.
Hörst du gerne Podcasts?
Ja, ich höre gerne Podcasts, aber vielleicht nicht meiste deutsche Podcasts, mehr die dänische Podcasts, wirklich viel Krimi-Podcasts.
Krimi?
Ja, genau.
Okay.
Und so Narko und Drugs und so weiter in Dänemark und so, das höre ich wirklich gern. Aber vielleicht muss ich ein bisschen mehr Deutsch-Podcast hören, nach heute.
Du sprichst ja jetzt schon, finde ich, exzellent Deutsch in der kurzen Zeit. Vielleicht hilft es noch ein bisschen. Ja,
das glaube ich, aber ja, ich probiere.
Zu perfektionieren.
Ich probiere das Beste, ich kann und alles ist nicht richtig, aber für mich finde ich, das ist die Wichtigste, das ist zu probieren. Ich kann auch einfach sagen, dass wir können Englisch reden heute, aber ich finde das auch ein Aspekt für Deutschland, weil ich spiele hier in Deutschland, wohne hier in Deutschland, dass du probierst, zu Deutsch zu reden. Aber natürlich, das ist nicht perfekt, aber ich hoffe, dass du verstehst mich und
ich verstehe dich hervorragend.
Perfekt.
Ich glaube, das ist schon viel besser, als es dir vorkommt. Ich verstehe dich hervorragend. Perfekt. Matthias, wie geht's dir?
Läuft gut. Wir haben Stress hier in Füchse. Wir haben viel Spiel auf wenig Zeit. Und jeden Spiel kommt, jeden dritte Tag momentan. So nicht so viel Zeit zu genießen Berlin. Aber viel Zeit zu genießen, zu Handball zu spielen. So, das ist auch Spaß, dass wir können viel Handball spielen.
Ja, ihr seid jetzt richtig drin in der Saison natürlich, alle Wettbewerbe laufen. Wie fällt denn so eine allererste kleine Zwischenbilanz aus? Also in der Bundesliga seid ihr vorne mit dabei. Es gab die Auswärtsniederlage in Hannover. Champions League seid ihr eigentlich auch gut reingekommen. Knappe Niederlage nur gegen Westbrem. Supercup habt ihr gewonnen gegen den großen Rivalen Magdeburg. Was steht da unter dem Strich bis jetzt?
Ich finde, wir haben einen guten Start gehabt. Natürlich hast du diesen zwei Spiele verloren. Das finde ich, kann passieren in Hannover, kann es passieren gegen Westbrem. Natürlich wollen wir gerne beide Spiele gewinnen, aber ich finde, wir haben einen guten Anfang. Ich finde auch, wir haben wirklich gut Handball gespielt. Und das ist für mich ein der wichtigsten Parameter, wenn du gucken auf unsere Mannschaft, das ist, spielen wir gut Handball oder gewinnen wir nur mit ein in der letzten Sekunde. Ich finde, wir haben einen wirklich guten Handball und hast diesen Periode nach die Olympia gut gemacht, weil das ist natürlich schwierig zu kommen zurück von die Olympia und spielte Handball 1,5 Woche nach die Olympia-Finale. So, ja, ich finde, wir sind gut dran, aber wir wissen auch, die Saison ist lang und wir sind nur in die Anfangsphase.
Da kommen wir natürlich noch genauer drauf zu sprechen, auf dieses olympische Erlebnis. Wie viele Tage hattest du wirklich Pause nach den Olympischen Spielen, bevor es bei den Füchsen losging?
Also das war eine schwierige Verhandlung mit Jahren und ich habe diesen 4-5 Tage bekommen frei.
Satte 4-5 Tage?
Ja, wo ich hatte 100% frei, wo ich fahre zurück zu meinen Eltern in Dänemark und konnte ein bisschen ruhig in meinen Kopf bekommen. Und dann war das zurück zu die Bundesliga und die Supercup. Das war 2 Wochen nach die Olympiafinale. So mit den Vorbereitungsturnieren. Wir hatten auch, und natürlich musst du, wenn du kommst zurück, auch probieren viele neue Dinge. Wir haben ein paar neue Spieler und muss kommen drin in die Systeme und so weiter. So, ja, das war nicht viel Pause. Ich freue mich wirklich für nächste Urlaub, nächste Sommer. Das muss ich wirklich lang und wirklich viele Monate weg.
Das ist eigentlich, wenn ich mir das überlege, das kann kein gutes Zeichen sein, wenn du jetzt schon an den nächsten Sommerurlaub denkst, ist doch so weit weg. Also es war schon verdammt wenig und das spürst du dann natürlich auch,
logischerweise. Ich finde immer, das ist immer die gleiche Problem in Handball. Und das war vor ein paar Jahren, war das Don't Play the Players Kampagne. Das hat geläuft und ich finde immer, wir haben die gleichen Probleme hier in Handball. Und ich verstehe alles mit die Struktur und die Geldfrage. Das sind in Handball und vielleicht nicht in Fußball. Aber ich finde immer, dass das Problem, die Spitzenspieler spielen so viele Spiele auf so wenig Zeit. Aber das sind länger und anderen Besprechungen. Aber ich finde, dass das sind ein paar Leute, muss vielleicht sitzen zusammen mit den Spitzenspielern und gucken. Wie können wir das besser machen? Weil ich finde, wir können das ein bisschen besser machen.
Ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren. Genauso alt ist die Diskussion. Ich will ganz offen und ehrlich sein, ich bin ein paar Jahre älter als du. Ich bin da desillusioniert, aber ich finde deinen Elan und deine Positivität an der Stelle, deinen Optimismus finde ich gut. Also es ist verrückt. Ja. Ich denke mir auch, vor allem auch für den Kopf, ihr seid mit dem Olympiasieg in den höchsten Höhen. Also man kann nicht mehr erreichen. Ja?
Nein, stimmt.
Und dann willst du das ja auch ankommen lassen und begreifen und dich darüber freuen können. Das wird dir ja schon auch ein Stück weit genommen an der Stelle.
Ja, und ein Ding ist die körperliche Frage und das ist natürlich ein Problem, aber auch in diesen Zeiten mit so viel Druck auf junge Spieler, auf junge Menschen und dann kommst du zurück von der Olympia und dann 2 Wochen stehen in ein Supercup-Finale und direkt weiter so die Bundesliga. Wie ist das schwerste Liga in der Welt? Absolut. Das finde ich auch für die Produkte, wir haben hier in Deutschland, wir haben hier in die Bundesliga, das müssen wir aufpassen, die besten Spieler, dass wir die besten Spieler bleibt in die Bundesliga für länger Zeit. Das könnte ich, glaube ich, das war eine gute Diskussion, wir können machen.
Die du jetzt aufmachst, da wollte ich eigentlich erst später fragen, aber wenn du es schon reinwirfst, beschäftigt dich das jetzt auch schon? Ich meine, du bist jetzt 25, noch ein relativ junger Kerl. Wir haben das ja von vielen gehört und erlebt, also Topstars, die mehrere Jahre in der Bundesliga halt diesen Wahnsinn mitmachen mussten. In jedem Ligaspiel musst du da sein, die ganzen anderen Wettbewerbe, die dann irgendwann sagen, was weiß ich, Ende 20, also ich würde gerne bis Mitte 30 spielen und deswegen muss ich jetzt in eine andere Liga. Hast du solche Gedanken auch jetzt schon?
Ja, natürlich, ich bin nur 25 und ich bin so, ich kann alles in diesen Welt, aber das ist auch ein paar alte Leute hinter mir, mein Agent, 2 Agents, ich habe, meine Eltern natürlich auch, sitzen auch und sagen, okay, wenn wir müssen ein bisschen clever gucken, dann muss ich auch sagen, wenn du musst Handball spielen, so du bist 35 oder mehr, letztes Jahr hat wie Hans, hatte 42.
So, und der war immer in Deutschland.
Ja, er war immer in Deutschland, aber er ist auch besonders, Hans Lindberg. Er ist nicht normal. Aber dann musst du natürlich auch gucken, wie ist die Struktur, wie viele Spiele hast du jeden Jahr. Also ich glaube, momentan habe ich 80 Spiele jeden Jahr auf Full Puller. Wir spielen gegen immer, ist egal welche Gegner spielen, gegen in der Bundesliga, ist das die absolut höchste Niveau. Du musst 100% da sein. wenn du spielst in Barcelona, West Brem oder einen anderen Verein, hast du vielleicht 20 Spitzenspiele. Und das bedeutet natürlich viel für deinen Körper, aber natürlich auch für deine Mentalität. Aber wenn das ist gesagt, dann ist das Deutschland absolut die beste Liga in der Welt und absolut die beste Fankultur in der Welt. So du wollen hier bleiben, solange dein Körper und dein Kopf kann das. So ich sage nicht, ich bin auf meinem Weg weg von der Bundesliga, aber ich finde nur, wir können vielleicht ein bisschen Respekt für dieses Problem haben, ja, und können vielleicht eine Diskussion haben, wie können das besser machen.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass solche Spielerpersönlichkeiten wie du das auch immer wieder thematisieren. Wenn es totgeschwiegen wird, wird sich garantiert nichts ändern. Ja? Lass uns noch ein bisschen bei eurem Saisonstart bleiben. Torjägerliste habe ich natürlich auch geguckt. Wie bist du mit deinem eigenen Start zufrieden? Ich habe gesehen, du hast einmal weniger getroffen als Emil Jakobsen. Wie kann das sein?
Ja, dann bin ich natürlich nicht zufrieden mit. Und ich glaube auch, Emil Metzen ist auch da oben in die Torschusskönigliste. So, wir sind wirklich gute Freunde, uns drei.
Deswegen habe ich es angesprochen.
Und wir haben eine kleine Konkurrenz da oben, um wem da bleibt.
Habt ihr eine Wette laufen?
Sag mal.
Eine Wette laufen?
Nein, keine Wette. Aber wir haben eine Gruppe auf Messenger und lass uns sagen, wenn ich mag 4 Tore in Wetzlar, dann weiß ich Bescheid direkt nach die Abpfiff, dass das war nicht gut genug von Emil Merzen und Emil Jakobsen. So, wir wissen, wenn wir machen wenig Tore und viel Tore. So, ja, aber gute Freunde und natürlich für mich handelt das nicht um die Torschusskönig-Titel, aber das ist natürlich ein paar Meter zeigen, ob du mag das gut oder hat eine schlechte Periode.
So wie ich dich kenne, motiviert dich das ja dann. Ja? Das ist klar. Ja, nur zu deinem Vorteil am Ende. Und die schießen sich ins eigene Knie übrigens. Ich habe gerade nochmal geguckt, Emil Madsen hat 3 Tore weniger als du.
Ja, genau.
Du kannst dich noch entspannen.
Ja, ich habe die, ich bin ganz oben momentan, wenn ich bin vor Emil Jakobsen, oder Emil Madsen. Aber sie machen auch 7 Meter. So, das ist mein letzter Punkt, ich habe, wenn ich sie, ich glaube, sie endet oben, ganz oben, die sind beide. Aber sie schießen auch 7 Meter, so. Sie haben ein bisschen mehr einfachen Job.
Ganz genau so ist es. Das muss ja auch mal klar angesprochen werden. Was ist denn eigentlich möglich mit eurer Mannschaft in dieser Saison? Ich finde diese Diskussion ja immer wieder hochspannend. Also du hast es ja auch schon gerade betont, der Wettbewerb in Deutschland ist echt brutal. Es gibt mindestens 4 Mannschaften, vielleicht sogar mehr. Wer weiß, wie sich das entwickelt an Standorten wie bei den Löwen oder in Melsungen, nur als Beispiel. Es gibt mindestens 4 Mannschaften, die sagen, wir wollen um alles spielen. Ja? Champions League Qualifikation, Deutsche Meisterschaft und so weiter und so fort. Und ihr seid da mittendrin. Ihr habt aber ja schon in Berlin, sagen wir mal, besondere Bedingungen. Ja? Ich glaube nicht, dass ihr das größte Budget habt von den aufgezählten Mannschaften. Ihr habt auf jeden Fall den größten Anteil an Spielern aus der eigenen Jugend. Die Philosophie ist ja bekannt. In diesem Kontext, den du ja besser kennst als jeder andere, an was denkst du da, wenn du auf diese Saison blickst?
Na, ich glaube, wir haben die gleiche Möglichkeit, wie die anderen Mannschaften ganz oben haben. Als du hast gesagt, ich kann 6 Mannschaften sehen, dass sie haben die Möglichkeit zu werden deutsche Meister. Und
das glaubst du auch?
Das glaube ich auch. Also wenn du guckst auf die Anfang hier, Messungen, ich habe letztes Jahr gesagt, Messungen sind der Real Deal diesen Jahr. Sie haben eine tolle Mannschaft, sind so schwer zu schlagen. Und dann kommen Ranega Leon.
Also wo übrigens, und jetzt haben sie auch noch einen Dänen. Ja? Und
sie haben auch einen Dänen, ja,
jetzt genau. Werden sie richtig gefährlich.
Das ist super für die Mannschaft, wenn sie haben
einen Dänen.
und dann kommt Ranega Leon nochmal diesen Jahr. Also ich finde, dass so viele Mannschaften hat die Möglichkeit, und das sagt natürlich alles, das ist schwierig, sie werden deutsche Meister. Und ich sage immer, wenn du wollen deutsche Meister werden, dann musst du spielen als die beste Mannschaft in der Welt über eine ganze Saison. Und das ist nicht einfach. Und das ist nicht einfach, egal ob du hast die hohes Budget oder die wenigste Budget, die kleinste Budget. Das ist so schwierig. So, wir versuchen, so bleib dran. Und dann musst du gucken am Ende, wie machen die gleiche oder die kleinen Fehler. Und dann haben diesen kleinen Jokers mit die Weltmeisterschaft im Januar. Wie kommst du als Mannschaft zurück? Wie kommst du als Spieler zurück? Das ist auch schwierig. Für die Mannschaft, der hat viele Nationalspieler. Wenn du guckst auf Flensburgs Mannschaft, sind alle Nationalspieler für seine Länder. Wie kommt Flensburg zurück von der Januar-Meisterschaft? So, das ist so viele, viele Dinge, das ist schwer zu sagen, warum und Wem bleibt deutscher Meister? Aber wir versuchen nur zu fokussieren, dass jedes Spiel muss wir gewinnen. Und dann muss wir gucken am Ende. Aber ich finde, wir haben verdient die Respekt, so dass wir reden, Füchse Berlin als ein Meisterschaftskandidat. Das finde ich, wir haben die letzten 2 Jahre verdient.
Ich meine, ihr wart Zweiter in der vergangenen Saison, ja?
Genau, und ich finde, das ist ein bisschen zu einfach, für voll zu sagen, ja, aber guck mal, wie viele junge Spieler sie haben, guck mal, wie klein seine Mannschaft ist. Für mich, und das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber für mich ist das egal, wie viele Spieler wir sind, wie jung wir sind oder wo wir kommen von. Wir sind alle Handballer und wir sind nur 7 auf die Platte. Und wir haben nur 60 Minuten im Spiel gegen Magdeburg oder gegen Flensburg. Und das handelt um Gewinnen dieses Spiel. So, ich bin nicht so nervös, wenn Volks sagen, dass, ach, guck mal, sie haben weniger Geld oder sie haben eine kleine Truppe oder sie kommt von Füchse Berlin Academy. Das ist mir ein bisschen egal. Ich glaube, wir haben die Qualität zu schlagen, jede Mannschaft, wir spielen gegen.
Gute Einstellung. Champions League? Es gibt Leute, die sagen, ihr habt die etwas leichtere Gruppe erwischt.
Ja, und das verstehe ich, wenn du gucken auf die Name, auf die Mannschaft, wir haben in unserer Gruppe. Aber dann finde ich, Sport Lissabon hat eine gute Symbolik für unsere Gruppe gezeigt. Das sind so viele Mannschaften, das sind auf dem gleichen Niveau.
Die haben gerade West Brom weggefegt, ja?
Genau. Ich glaube, das mit 10 Toren, das war eine unfassbare Leistung von diesem Sport Lissabon-Mannschaft. Und West Brom sagt alle Preis, haben wir auch Block. Ist nicht einfach zu spielen gegen Block.
Spielt ihr jetzt übermorgen eure Aufgabe?
Wenn du hast probiert zu stehen in Bukarest und zu spielen gegen Dynamo Bukarest in Rumänien, ist auch schwierig. Das ist nicht die gleiche Regel, wie wir haben hier in Deutschland mit der Fankultur und so.
So. Bitola habt ihr ja schon überstanden.
Bitola hast du überstanden. Das war auch ein tolles Ergebnis zu spielen da in Bitola. So, ich finde auch diesen Gruppe schwierig, aber genau wie in der Bundesliga. Jeden Mal wie Käse auf die Platte. Das finde ich, wir haben die Niveau und die Qualität, so die Gegner zu schlagen. Aber natürlich, das ist nicht einfach. Aber wir gucken ganz oben für Platz 1 und 2. Wir wollen nicht der Dritte oder Vierte werden. Wir gucken ganz oben und das mag wie immer hier in Berlin.
Ja, so schätze ich dich ein, dass du immer nach den größten Zielen strebst. Und das ist in der Bundesliga die Meisterschaft, das ist in der Champions League der Titel bzw. das Final Four.
Genau. Und was kann passieren, wenn du das nicht das erreichen? Ja, dann bleibst du Dritter und dann probierst du nächstes Jahr nochmal. Das tut nicht so weh, zu sagen, wir spielen, wir trainieren jeden Tag, so werden Nummer 1. Aber das sind viele Leute in diesem Bundesliga, da mag die gleiche wie du, so versuchen zu bleiben Nummer 1. Deswegen ist das nicht so einfach.
Viele schöne Sachen sind, glaube ich, passiert in deiner Karriere in den vergangenen Wochen und Monaten. Auch das ist die Aktualität. Eine ist, finde ich, sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, wie du das aufgenommen hast. Paul Drucks, einer, der wie ja kaum ein Zweiter für die Füchse stand, der so lange jetzt mit dabei war, der auch aus der eigenen Jugend, der kam zwar vom VfL Gummersbach, hat aber nochmal A-Jugend gespielt damals bei den Füchsen, war ein, wenn nicht das Gesicht der Füchse über so viele Jahre hinweg, muss seine Karriere ganz abrupt beenden, nach einer neuerlichen Knieverletzung. Wie ist das bei euch in der Mannschaft aufgenommen worden und auch bei dir ganz persönlich?
Na, natürlich tut das weh, wenn du verlierst so eine Frontfigur wie Paul ist für die Mannschaft, für die Verein. Und ja, hast du gesagt, er hat in Füchse gespielt ein ganzes Leben. Und für mich persönlich bedeutet das natürlich auch viel. Er hat immer gesagt, dass Paul war mein Lieblingsdeutscher. und natürlich bedeutet er viel für die Mannschaft. Wir haben die letzten paar Jahre spielt wirklich viel Handball ohne Paul, weil er hat diesen Verletzungsproblem. Ja. So ja. Natürlich wissen wir, was wir müssen machen auf die Platte. Das können wir machen ohne Paul, weil das hat wir probiert in den letzten 2 Jahren. Aber natürlich für die Mannschaft, das auch muss funktionieren. Nicht nur auf die Platte, aber auch in die Alltag und so weiter, bedeutet Paul natürlich wirklich viel. Er war unser Kapitän, er war unser Gesicht auf die Verein. So natürlich tut er weh, dass so eine Person nicht mehr hier ist. Aber zurück zu unserer Besprechung um die Belastung und in die Bundesliga und so weiter, ist das natürlich ein Ding, wie muss als Hamburg-Spieler leben mit. Wie weiß, das kann passieren in unser Leben.
Ja, aber genau diesen Gedanken, du warst ja auch schon einmal schwer verletzt, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber da kommen ja dann, denke ich mir, unweigerlich die Gedanken, Mensch, könnte mir natürlich auch passieren. Mhm. Macht dir das dann in so einer Situation Angst oder blendest du das direkt wieder aus?
Nein, du
kriegst... Wie denkst du da? Wie tickst du da?
Nein, du kommst nie Angst, aber du bekommst vielleicht ein bisschen Respekt, wenn du guckst auf deine Mitspieler, deinen Freund, das sind 29 Jahre und ist fertig mit seiner Karriere, weil er hat so viele Verletzungsprobleme. Natürlich, als Spieler guckst du ein bisschen und sagst, uff, du musst wirklich Respekt haben für Verletzungen, du musst wirklich Respekt für diesen Liga auch haben, diesen Belastungen, das sind in die deutsche Bundesliga. So, ja, ist nicht so, du bekommst Angst und sagst, uff, jetzt wollen ich nicht zwei Spiele jeden Morgen spielen, aber du bekommst ein bisschen Respekt für welche Arbeit du auch haben. Und ich finde auch für Paul ist das schwer zu sagen, das war's, aber er hat jetzt das ist auch aktuell, zwei Kinder und ich glaube, er hat auch ein Leben nach Handball und das muss ich nicht vergessen, das sind auch nur Handball am Ende. Mhm. Und wir haben auch ein normales Leben, wenn wir nicht stehen in Maximilianhalle und spielen Handball.
Wenn ich dir so zuhöre, ist schon zum wiederholten Mal, denke ich mir so, wie du argumentierst und denkst, du kommst dann immer auch sehr schnell wieder auf die positiven Aspekte. Ist das typisch, Matthias Kitzel?
Nicht, wenn du fragst, meine Freundin.
Was würde die denn sagen?
Sagt immer so negativ und.
Nicht dein Ernst. Das sagt sie zu dir.
Ja, weil das, dann ist das zu teuer und dann funktioniert das nicht und dann, das kann ich nicht machen. Ich probiere immer so gucken positiv. Also, ich habe so ein bisschen, ich will immer sagen, ich will Nummer 1 werden und dann können wir Vierter oder Fünft oder Sechs bleiben. Aber wenn du nicht versuchst, so bleiben der Beste. Individuell, aber auch als Mannschaft, dann will ich nicht hier sitzen oder arbeiten jeden Tag und trainieren und machen diesen. Ich sage es, scheiße Training, wo du laufen und
mal Kraft. Lass das Jahr und nicht. Ich höre, der ist übrigens gerade hier hinter uns vorbeigelaufen.
Jahrenweis. Dass alles diesen Laufarbeit, diesen Krafttrainieren, dass du jeden Tag machen, wenn du nicht versuchst, zu bleiben der Beste. Und das bedeutet nicht, dass du musst Meister jeden Jahr werden, mhm. aber für also das beste Version auf dein Selbst und die Entwicklung. Und das ist für mich absolut die wichtigste. Das glaube ich. Ich auch, du hast gehört von mir vor, dass ich rede wirklich viel um Entwicklung. Und deswegen wollte ich gerne versuchen, zu bleiben positiv. Auch wenn das Sinn ein bisschen schwer
ist. Ja, nee, aber ist mir gerade einfach aufgefallen, ja, du, als wir jetzt über Paul gesprochen haben, du siehst natürlich auch, was das für eine Tragödie ist auf der einen Seite, aber du siehst gleichzeitig auch, dass er hat eine junge Familie, ist gerade zum zweiten Mal Papa geworden, dass das Leben nicht zu Ende ist. Ja? Und das ist ja auch schon eine finde ich, extrem wichtige menschliche Fähigkeit, immer wieder den Blick nach vorne zu kriegen.
Ja, und wenn ich muss ehrlich sein, dann ist das auch ein Sage, ich habe probiert zu arbeiten ein bisschen mit, dass das Handball nicht Nummer 1 mussten werden. Weil ein ganzes Leben ist Handball mein Nummer 1. Das hat alles bedeutet für mich und arbeiten. Ich kümmere nur um Handball, ich denke nur um Handball. Aber die letzten paar Jahre hatte ich wirklich versucht zu kriegen, habe ich mehr Abstand von Handball und zu versuchen zu sagen,
es gibt auch noch was anderes.
Ja, und das ist nur eine Arbeit und du musst nicht so viel kümmern, was sie denken um dir und was sagen sie um dein Handballspiel, war das schlecht, war das ein gutes Spiel. Und versuchen zu lassen, dass in Max-Schmeling-Halle die Leistung da und zu versuchen auch so zu fokussieren auf, was ist die wichtigste im Leben und das ist, so werden happy und so haben deine Familie und kriegen gutes Ergebnis mit oder Erlebnis mit deiner Familie. Das habe ich versucht, das ist schwierig.
Bist du da selbst drauf gekommen oder hat dich da jemand von außen angestoßen?
Gut geholfen auf meine Familie und natürlich auch meine Freundin, weil sie sehen immer, wie hart das ist, so spielen Handball, so, spielen Sport auf diesem Niveau und so spielen Axel spielen jeden Saison, wo das sind diesen Druck auf ich persönlich, wie das ist, so ist das. Ja. Und so müssen jeden Spiel bringen eine Leistung, wie es schwierig. Und dann haben sie versucht zu kriegen ein bisschen mehr Abstand zu Handball und versuchen zu sagen, ja, am Ende ist das auch eine Arbeit. Aber das ist schwierig für einen, wie ganz Leben handelt nur um Handball. Aber ich probiere immer zu arbeiten mit dies.
Und? Wie gut gelingt es dir?
Das bleibt besser und besser. Ein Niederlag tut immer weh. aber ich finde, das ist jetzt heißt das Arbeit, ich sage das ist aber Arbeit für mich, aber diese Aufgabe, ich habe persönlich so versuchen zu kriegen, ein bisschen mehr Abstand, finde ich auch, hat mir letztes Jahr geholfen, mit meinen Leistungen auf die Platte zu bringen, weil ich finde, ich habe meine Stabilität besser gemacht. Ich bin besser zu spielen, habe mehr Stabilität in meinem Spiel, in meinen Leistungen jetzt, als ich habe vor, weil wo ich halt wirklich viel kümmere um Handball und was denkst die Zuschauer, was denkst die Fernsehen, was denkst die Zeitungen und so weiter. Aber jetzt ist das nur, hey, ist das eine Arbeit und die wichtigste ist das, was denkst meine Mannschaft und was denkst meine Familie.
Also du hast dir da schon verdammt viele Gedanken gemacht offensichtlich.
Ja, ich glaube, dass Kretschmer wollte sagen, ich bin ein Typ, wir kümmern wirklich viel, überdenkt ein bisschen zu viel und das bin ich auch. Ich denke ein bisschen zu viel und das versuche ich so auch zu kriegen, ein bisschen Abstand. So ich nicht versuchen zu überdenken, das, was ihr denkt oder was die Fernsehen sagen und so weiter.
Das finde ich total interessant, weil also wenn man dich jetzt von außen nur beobachtet, wie du deinen Sport betreibst, dann hat man den Eindruck, und da weiß ich, dass es nicht nur mir so geht, dass du total Spaß dabei hast, was du da machst, ja? Auch wenn du mal müde bist, Handball scheint dir ja immer Spaß zu machen. Man sieht auch öfter mal ein Lächeln in deinem Gesicht auf dem Handballfeld. Und du wirkst einfach glücklich, wenn du Handball spielst. Aber es gibt dann offensichtlich auch noch da andere Seiten von dir, die eben nicht sofort erkennbar sind. Ein Matthias, der auch ziemlich viel nachdenkt, grübelt,
ja, aber
Sachen in Frage stellt.
Ja, aber das stimmt auch. Also ich bin wirklich glücklich, wenn ich gehe auf die Platte jetzt, weil es sind eine Riesenarbeit hinter diesen glücklich Matthias laufen auf jeden Platte in jedem Deutschland jetzt. Aber das kommt nicht nur, weil jetzt sage ich, jetzt bin ich glücklich, wenn ich spiele in Max-Schmeling-Halle vor 9000 Zuschauer und mit diesem Druck, das sind auf ich persönlich. Also es sind immer ein Druck, wenn ich mag. 4 Tore im Wetzlar, dann kommen meine Mitspieler und sagen, was war los mit dir heute? Ja,
Jungs. Das ist tatsächlich so, oder?
Ja, aber ich mag mir da ein bisschen Spaß, aber das ist so, dass ich muss diesen Leistung bringen, jeden Spiel, ist wirklich schwierig, aber ich glaube, viele denken, das ist einfach, weil das ist Matthias, ohne Klinge arrogant oder so, aber da sind dann wirklich viel Riesenarbeit hinter diesen Mentalität.
Damit klarzukommen. Ich kann komplett nachvollziehen, was du meinst. Matthias, das ist tatsächlich mittlerweile so. Wenn die Leute lesen, hier, genau wie du jetzt, das ist ja das Beispiel, ja, ihr gewinnt mit 10, glaube ich, oder 9, also ganz deutlich in Wetzlar, also alles in Ordnung. Da stehen da 4 Tore von Kitzel. Ne? Was war mit Kitzel heute?
Ja.
So, ja. Das ist die Haltung. Und offenbar sagst du, das kommt jetzt sogar schon, wenn auch mit leicht ironischem Unterton aus der Mannschaft. Aber klar, wenn man sich da in dich hineinversetzt, du hast die Latte ganz nach oben gelegt, was deine Leistungen betrifft. Ja? Und daran wirst du jetzt quasi immer gemessen. Und was glaubst du, ist der Blick von außen strenger auf dich oder dein eigener auf dich?
Nein, mein eigenes ist, ich bin die große Selbstkritiker, ich habe. Also
du erwartest auch immer das Maximale.
Ich erwarte auch immer. Ich gucke auch auf, wenn ich mag 4 Tore im Wetzlar und sage, Gisel, was war los heute? Aber am Ende gucke ich auch, okay, wir haben deutlich gewonnen und wir haben ohne Problem mit Respekt für Wetzlar gewonnen und hat ein bisschen Energie gespart in ein tolles oder ein schwieriges Programm. Aber ich versuche, und das war vielleicht dumm, ich habe diesen Grenze so hoch gemacht, aber ich versuche immer zu bringen, diesen Leistung. Aber ich finde auch, Wenn du magst diesen versuchen zu machen, diesen Leistung maximal in einer Saison, dann ist es schwierig. Und das ist halt ganz normal für einen Mensch, dass du nicht diesen Niveau bringen kannst, jeden Spiel. Aber ich versuche. Und ich hoffe auch, dass Fernsehen, du, anderen verstehst, dass es nicht einfach ist. Zu bringen, diesen Leistungen immer. Und das ist nicht so, ich wollte hören jetzt, oh, das ist auch traurig für Matthias, dass mag der Aktor jeden Spiel oder so. Nein, das handelt nicht um das, das handelt nur so, ich wollte nur erzählen, dass das sind eine Riesenarbeit hinter diesen Leistungen.
Absolut. Und Matthias, ich kann das komplett nachvollziehen. Die Gefahr besteht wirklich. Also, weißt du, wenn wir uns unterhalten, ich kann das alles zu 100% nachvollziehen, was du da sagst. Und wenn ich mich in dich reinversetze, also Punkt. Und wenn man dir einfach zuguckt, jetzt aus professioneller Perspektive, wenn ich ein Spiel kommentiere von euch, ja, und ich habe halt einfach dieses, ich glaube, das passiert dann automatisch fast, man ist halt mittlerweile von dir diese Top-Leistung, die ist man gewohnt. Ja, und genau wie du richtig sagst, sobald dann mal vielleicht 10% weniger kommen, dann ist schon, oh, heute hat er nicht seinen besten Tag gehabt. Und du hast vollkommen recht, darauf hinzuweisen, du bist ja, soweit ich informiert bin, auch nur ein Mensch. Ja? Mhm. Und es ist gut, weil man muss es dann sich auch immer wieder klar machen. Ja, merke ich gerade bei mir selber, wenn ich drüber nachdenke und reflektiere. Ist wirklich logisch, was du sagst, ist völlig klar. Du kannst nicht immer, du bist ja keine Maschine. Ja?
Ah, das bin ich nicht. Aber ich finde, das ist eine, also das ist mein Spielplatz. Ich habe viele Spiele, wo ich gehe zu einem Spiel und sage, puh, mein Körper ist nicht da, ich bin müde, ich habe vielleicht ein bisschen kleine Probleme. Aber immer wenn ich gehe zu diesem Platte in Max-Schmeling-Halle und sehe so viele Zuschauer, dann kommt die andere Linie. Und dann ist das mein Spielplatz. Ich mache so viel Spaß, wenn ich spiele. Die Schiedsrichter wollen sagen, so viel Spaß momentan, aber das ist mein Spielplatz. Das ist genauso, wenn du sagst, so an die Kinder, sollen wir auf die Spielplatz gehen oder sollen wir spielen mit einem Ball oder so, das ist genau wie für mich und ich liebe das und ich finde, ich habe die beste Job in der Welt, aber das ist nicht einfach so bringen diesen Leistung und ich finde, das ist eine wichtige Sache zu sagen, auch für ich hoffe, dass es sind viele junge Handballspieler so mitzuhören, das ist eine Arbeit hinter diesen Mentalität und das musst du wirklich respektieren.
Das ist nicht einfach da. Ich sag dir, also wir reden ja im ersten Teil, den wir jetzt beenden, normalerweise nur über die sportliche Aktualität. Wir waren jetzt schon tief drin, ja. In der Frage, wer ist eigentlich Matthias Kissel? Ganz kurze Pause und dann geht's weiter und vertiefen wir das Ganze nochmal breit in Teil Nummer 2. Und weiter geht's bei Hand aufs Herz, Folge 117 mit dem Welthandballer, mit Matthias Kissel, der 19... Moment. Kitzel sage ich immer, wie alle Deutschen auch. Sprich du doch mal bitte für uns deinen Namen aus.
Ich wollte sagen Kissel.
Kissel.
Ja, stimmt. Kissel.
Ich versuche ja schon seit über 20 Jahren dänische Namen einigermaßen vernünftig auszusprechen und scheitere wie die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen auch. Ja. Kissel. Aber die Deutschen sagen, ich glaube, das kriegst du ja mit, zu 99% Kitzel, ist das okay für dich, oder?
Ja, ja. Also das ist auch nur, weil die dänische Sprache ist so dumm, weil wir sagen nicht die Buchstaben. Also in Deutschland sagst du die Buchstaben und das ist so, du richtig sprichst. Aber Dänisch ist ein bisschen schwierig und dumm, wenn da kommst du zu Name und so weiter.
Bleibe ich jetzt bei Kitzel oder bei Kissel?
Bleib, Kitzel ist so gut. Jetzt, wir wohnen in Deutschland, wir reden Deutsch. Wir versuchen zu reden Deutsch. Alles okay. Nicht perfekt, aber wir versuchen.
Auf jeden Fall bist du im Jahr 1999 in Skjern geboren worden. Rund 8000 Einwohner. Mhm. Wie würdest du die Welt beschreiben, in der du aufgewachsen bist?
Ganz ruhig. Es passiert nicht so viel in Skjern. Natürlich haben wir die lokale Handballverein Skjern Handball.
Den jeder kennt, ja?
Jeder kennt, ich hoffe, jeder kennt Skjern Handball. Das sind einen die größten Vereins in Dänemark. Und deswegen spiele ich natürlich auch Handball, wenn ich komme von Skjern. Meine Mutter hat nicht sein ganzes Leben, aber viele Jahre in Skjern Handball arbeiten.
Ist sie noch im Club?
Nein, eher abgehört in diesem Jahr.
Sie hat jetzt aufgehört?
Ja, aber hat 20 Jahre in diesem lokalen Handballverein gearbeitet. Und mein Vater war in die Hauptsponsor. So, wir waren wirklich viel in die Handballverein.
Also, wenn ich dir so zuhöre, es war quasi unvermeidlich, dass du beim Handball gelandet bist.
Ja, also ich habe probiert zu spielen Fußball, aber ich war vielleicht nicht so gut. Aber ich war mit meiner Mutter auf Arbeit, eine Woche nach ich war Geburt, und war da dabei, wenn sie war auf Arbeit, und hat wirklich viel mit diesen Handballprofis, wenn sie haben in die Halle gespielt, dann war ich da auch dabei mit meiner Mutter. Dann habe ich spielt mit die Ball mit die Professionellen und so weiter. So, ich war geboren in ein Handballhalle. So, ich glaube, das war einfach, dass ich muss probiert so spielen Handball und so trainieren Handball.
Wenn wir uns aus deutscher Perspektive so eine skandinavische Idylle vorstellen in so einem, ja, in diesem Fall 8000 Einwohnerort, du hast ja gerade schon gesagt, ruhig, grün, viel Natur, dann ist das wahrscheinlich in den Augen vieler von uns hier mit, also aus dieser Perspektive, ist es eine rosarote, heile Welt. War es das? Oder ist es das? Ist das ein Klischee?
Ja, also das ist eine Stadt, nur eine kleine Stadt, aber wir haben viel Grünwald und wir haben so viele Fußball, was heißt das, Spielplatz, Fußball...
Felder.
Ja, Fußballfelder.
Fußballplätze.
Also so viel. Wir haben nur 8000 Einwohner, aber ich glaube, wir hatten 20 Fußballfelder.
Gottes Willen, wer spielt da alles?
Das war nur ein, der war benutzt, aber wir hatten wirklich viel Platz und hatten 4 Halle. Auch in diesem kleinen Dorf. So.
Also du wirst eingeladen, Sport zu treiben.
Und ich war nackbar so die Sportsplatz. So, das war auch einfach, zu meiner Mutter und Vater sagt, hey, Christian und Matthias, mein Bruder heißt Christian, sagt, hey, geh zu die Halle und spiel ein bisschen Ball und so weiter. Und da war also keine Sorge, keine Bekümmerung zu sagen zu deinen Kindern, geh zu der Halle und so. Da war keine Autos, da war keine
so.
Das war keine Bussen und so weiter.
Zug
und
also
so.
Insofern stimmt dieses Bild der heilen Welt schon.
Ja, genau.
Schon
das, ein wenig. Das passiert nicht so viel. Aber das war so schön. Und für ein kleines Kind, das wollte nur Handball spielen und Fußball spielen, war das super, so war nackbar, so die lokale Handballverein und Fußballverein.
Und dann warst du ja offenbar relativ schnell ziemlich gut, zumindest beim Handball.
Ja,
ich. So dass du schon im Alter von 15 zu GOG gewechselt bist, nach Svendborg. Also ist das eigentlich dann in Gudme, das ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Svendborg, nur ein paar hundert Einwohner, glaube ich, oder ist das in Svendborg, diese Handballschule?
Nein, das ist die Nachbarstadt für Svendborg. Und das war so eine Internatsschule.
In Gudme?
In Gudme, ja. Nein, in Ohr, das heißt in Ohr.
Okay.
Also ich glaube, das sind 400 Einwohner und eine Internatsschule, wie heißt, 800 Studenten und so. Ja, ich hat gewechselt, hast du gesagt. Ich habe diese Entscheidung getroffen, dass ich wollen gerne probieren, so gehen ein bisschen weg von meinen Mutter und Vater und gehen so Ohr, wie es diese große Internatsschule in Dänemark. Ich glaube, viel kennt das von Mikkel Hansen war da, Niklas Lindin war da. Wenn du wollen Handballspieler werden, dann gehst du so. Oh, so ist das gerückt in Dänemark. Und dann war ich so, ich wollte auch gern Handball spielen. Und wenn du gern Handball spielen wollen, dann gehst du so. Ich habe nur vergessen ein bisschen, dass ich war 200 Kilometer von meinen Mutter und Eltern.
Und du warst erst 15.
Und ich war 15 und ich habe niemals probiert zu schlafen ohne meine Eltern jetzt. So wenn ich war da, steht ganz allein auf diesen Nationalschule, war ich so, Mutter und Vater, ich wollte gerne zu Hause gehen.
Hast du Heimweh gehabt?
Ja, ich habe das in ersten Monat und ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich komme auf die zweite Mannschaft, ich war nicht gut genug, ich war wirklich klein.
Also zweite Mannschaft, was war das? U16 dann?
Ja, genau, das stimmt.
Von GOG?
Ja, also die Spitzenspieler, das waren alle Nationalspieler, Jugendnationalspieler. Emil Jagosten war auch da.
Ja, ja.
Vielleicht kennt jemand Emil Jäger von Lemko letztes Jahr.
Ja,
war
natürlich.
Auch da. Also Lukas Jansson war auch da, alle waren da. Aber ich war zu klein und spiele auf die zweite Mannschaft.
Die waren aber alle schon da, also ihr seid alle mit 15, 16 da schon zusammengekommen. Wie du jetzt aufgezählt hast.
Ja, genau. Wir waren alle da. Und das war, weil, wenn du wollen Handballspieler werden, dann gehst du so. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass ich komme da auf die zweite Mannschaft und hast meine Mutter angerufen und sagt, dass, hey Mutter, ich wollte gerne zu Hause. Ich war traurig jeden Tag und ich wollte nicht da warten und das war schwierig und so. Aber meine Mutter hat nur gesagt, so machen wir nicht in Familiengießen. Wir kämpfen und wir bleiben. Okay, Mutter, so ich bleibe hier. So, das war sie ein bisschen hart, aber ich finde auch hier danach, wenn ich rede mit meiner Mutter, finde ich auch, sie haben gesagt, das war nicht so einfach zu sagen, so seine Kind. Aber sie haben gesagt, dass so mag wir nicht in Familiengießen.
Bist du ihr dankbar heute für diese, in Anführungszeichen, ich nenne es mal liebevolle Härte?
Nicht in dem Moment, war ich wirklich sauer.
Also, warst du sauer?
Heißt das wirklich eine Mutter? aber jetzt, ich war, am Ende war ich 5 Jahre vor, 9. und 10. Klasse und dann direkt weiter so die Lokalgymnasium auch in Avor.
Ja.
Und ja, natürlich bin ich dankbar. Ich glaube alle, wie ich sehen aus, wie es ist, kommt von Ohr. Ich bin ein Produkt auf die Internat in Ohr, die Schule in Ohr und ich habe alle meine besten Freunde von Ohr gekriegt und bekommen. So, natürlich bin ich dankbar, wie meine Mutter es gesagt hat. Und ich wollte das genauso machen, wenn ich einen Tag bekomme, ein Kind. Natürlich bin ich dankbar, wie meine Mutter es gesagt hat.
Was hat dich durchhalten lassen, also in dieser ersten schwierigen Phase? Okay, die Eltern haben klar gesagt, kämpfen, Junge, aber ich weiß nicht, es muss ja auch bei dir was Intrinsisches gewesen sein, was dich da halt durchhalten lassen.
Ja, aber natürlich auch, wenn das dauert ein bisschen Zeit, da bekommst du ein bisschen mehr Freunde und natürlich war Handball ein bisschen Schlag für junge Matthias, aber du bekommst Freunde, du bekommst einen guten Alltag und kriegt dann ein bisschen viele gute Erlebnisse. Die ersten paar Wochen, wo du hast halt diesen Zusammenarbeit Übungs und hey, Speeddate haben wir wirklich viele. Hey, ich heiße Matthias, was heißt du? Und so weiter. und deswegen bleibt das auch besser und besser. Und er hat wirklich viele tolle Erlebnisse auf Ohr. Und ja, ich wünsche nur, dass ich gehe zurück und bleibe 15 Jahre nochmal und genießen diesen Zeit, weil das war überragend Zeit in meinem Leben.
Und wie lange hat es gedauert, bis das Heimweh ja abgenommen hat und du wirklich angekommen warst und das genießen konntest, all das, was du jetzt beschrieben hast?
Das hat einen Monat gedauert.
Okay, okay.
Dann war
okay.
Ich weiter, dann habe ich nicht meine Mutter angerufen nochmal, dann hat meine Mutter angerufen.
Ich sage, Junge, was ist los?
Mutter, ich habe keine Zeit, das ist so Spaß hier und so war das so.
Das war die Retourkutsche.
Ja, kennst du
dieses deutsche Wort schon?
Und dann war das wirklich schwer für meine Mutter, wenn ich kommt und sagt, hey Mutter, ich wollte gerne noch ein Jahr hier vorhaben, weil die Plan war nur, ich musste ein Jahr vor werden und dann ja ein Jahr bleibt so, ja, ich habe nicht ins Kern zurückbekommen oder zurückgekommen,
bist
so
geblieben.
So ich bleibe weg von meinem Mutter und Eltern.
Ja, dann hat sie den Salat gehabt,
ja? Ja, genau. mein Vater sagt, das war eine wirklich gute Investition, so wegschmeißen mich ich auf Ohr, aber meine Mutter sagt, du komm niemand zu Hause, ja, so ist das. So.
Na, ich glaube, wenn sie heute auf dich gucken, was du für einen Weg gemacht hast, ich vermute, sie sind ganz zufrieden, oder?
Ich glaube, sie beide sind
stolz. Also auch die Mama?
Ja, auch meine Mama.
Sehr gut. So, du hast ja gerade schon ein paar Namen genannt, ja? Also jetzt nur mal jetzt aus deiner Generation, ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben, ja, mit denen du da Handball sozialisiert bist, bei GOG, bei diesem ja, kleinen Verein im Sinne der Stadt, aus der er kommt. Emil Jakobsen hast du schon gesagt, Emil Merzen, heute beim THW Kiel, Simon Pittlik war, glaube ich, auch schon ziemlich früh da.
Ja,
ja.
Er kommt
das
von da,
ist ja. Sorry, aber das ist ja, da könntest du ja eine Weltauswahl zusammenbauen, nur aus, was weiß ich, 1-2 Jahrgängen jetzt um dich rum. Was machen die da mit euch? Bitte, ich glaube, das ist die Frage, wenn hier Manager zuhören oder Verbandsverantwortliche, das ist die Frage, die alle interessiert. Was machen die da?
Wir machen nur Handball. Wir können nicht so viele andere machen. Also GOG ist ein unfassbar Geschickter. Also nur meine. Wir waren Dänisch Meister, Jugendmeister. Und das hatte ich gespielt mit Frederik Bo in Hamburg, Andreas Meiger in Hamburg, Emil Jakobsen in Flensburg, Emil Lerge, Früher war Lemko, jetzt in Dänemark. Und dann ich auf Rückraum rechts, Lukas Jørgensen, also in Flensburg.
Im Kreis?
Also, Kreis, das war, also, momentan, wir waren gut, wenn wir waren jung, aber dass wir sehen, so viele Leute jetzt in die Bundesliga, ist, das ist unfassbar. Und das war nur unser Alter. Dann kommt der Emil Madsen und Pütlik und so weiter. Also GOG ist ein unfassbar Geschickter. Und natürlich ist das ein kleines Sage, ist das, das sind diese kleine Dorf, wo du nur Handball können. Also du kannst nur Handball spielen.
Also, also das ist ein Faktor. Totaler Fokus auf den Sport, auf den Handball. Es gibt keinerlei Ablenkung.
Genau, und da haben wir diese Internatsschule, wo du hast ein System, das wirklich so gut funktioniert. Also wir hat die beste Trainer natürlich, beste Jugendtrainer, aber wir hat eine Mentalität.
Das aber, ganz kurz, willst du nur kurz markieren. Du sagst, er hatte die besten Jugendtrainer. Ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Ja? Häufig zieht es ja die besten Trainer zu den Profiklubs, zu den Erwachsenen. Aber wenn man es mal ganz sachlich betrachtet, ja, Ausbildung, damit geht alles los. Eigentlich müsstest du die besten Leute, vor allen Dingen eben auch im zwischenmenschlichen Bereich, genau dahin stecken, wo du sagst, die besten Trainer, die sind dort.
Genau, und ich finde, wenn du sind 60 Jahre, 17 Jahre oder so, dann bleiben du, da passiert wirklich viele Dinge in deinem Leben, dann Entwicklung, beide körperlich, aber auch mental, ist so fundamental für jetzt, dass du brauchst einen, nicht nur einen guten Trainer, wir können sagen, hey, du musst Kreuzung spielen hier und du musst einen Kreisstand spielen, machen da, aber du brauchst auch einen Trainer, wie versteht die Menschen und wie du als Mensch musst entwickeln. Und dann hatten wir einen Trainer, der heißt Carsten. Und ich können sagen, ohne Carsten sauer werden, er war vielleicht nicht der beste taktische Trainer, aber er war ein überragender Mentor. Für einen jungen Menschen war er super. Und jetzt habe ich gerade besprochen, um das war schwierig zu werden, weg von deinen Eltern.
Ja.
Das hat Carsten also versteht alles mit das und hat nicht nur uns Kreuz gelernt und so weiter, aber er hat gelernt, wie du sollen als Menschen, welche Abilities du musst haben, wie zu werden ein guter Handballspieler.
Das war welche Fähigkeiten?
Ja, genau. Und, ja. Dann war ich nur 16 Jahre, wenn ich versuche zu lernen, zu verstehen, okay, was muss ich lernen, zu werden nicht nur ein guter Handballspieler, aber auch ein guter Mensch. Und dann kommt er natürlich auch, dann spielst du zusammen mit Emil Jakobsen. Emil Jakobsen hat wirklich viel Talent, wenn er war jung. Und wie war
ja, ich finde, er hat immer noch ziemlich viel Talent.
Ja, ich finde auch, er ist okay momentan. und ich war, auf diesen Zeitpunkt war ich rechts außen auch und er war links außen. So, wenn wir haben trainiert, dann bleiben wir 30 Minuten und wir hatten wirklich viele Konkurrenzen gehabt und welche macht viele Tore und so weiter. Und wenn wir haben frei, dann gehen wir auch zu die Halle, weil die Halle war auch auf die Internatsschule und das war offen immer. Sondern gehen wir zu die Halle und sagst du ein Torwart, wollen sie schießen mit uns? Und dann gehen wir und schießt eine Stunde. So, wir haben natürlich auch viel trainiert. So, das ist eine Kombination, dass die Milieu, die Environment ist überragend.
Okay.
Und natürlich hast du, also die Internatsschule, Ohr, war überragend, das System funktioniert wirklich gut. Und hast du die beste Jugendspieler auch. Und wir können immer drücken, zu versuchen zu bleiben, besser und besser und besser. Und dann mag das natürlich, da kommen da ein paar gute Leute von diesen Environments.
Das klingt für mich, so wie du es beschreibst, nach einer ganzheitlichen Ausbildung. Weißt du, was ich meine? Eben nicht nur taktische Sachen, ja, oder nur physische Sachen, sondern alles.
Mhm.
Der Mensch an sich und alles, was eben zum Sport mit dazugehört. Alles wird da berücksichtigt. So hört sich's für mich an.
Ja, ich finde, sie haben nicht nur gute Handballer gebaut, aber gute Menschen gebaut. Und dann sage ich, ich bin ein guter Mensch. Das weiß ich nicht. Aber dass die Trainer mit meiste Bedeutung für mich war mein U18-Trainer, Matthias Albrechtsen heißt er. Er hat gesagt, wir waren alle, auf diesem Zeitpunkt waren wir alle Jugendnationalspieler. Wir waren gut, wir waren, hey, bitte nicht reden, wir sind viel besser als du und so weiter.
Bitte nicht
reden. Wir waren ein bisschen, meine Freundin, wir waren auch auf diesen Internatsschule, wollen sagen, ich war vielleicht ein bisschen arrogant und zu gut für uns anderen auf die Internatsschule und so weiter. Aber Matthias Albrechts, mein Trainer, hat gesagt, Leute, ich weiß keine, um was das bedeutet zu werden, Senior-Spieler. Und mit diesen Attitüde, mit diesen Energie, mit diesen Trainingsmoral, da bleiben mir keine. Und ich gucke auf Matthias Albrechtsen und sage, hey, ich bin Jugendnationalspieler, ich bin Jugend-Dänisch-Nationalmeister. Was sagst du jetzt? Er sagt nur, ihr bleiben keine. Und wir waren wirklich so, nochmal ein dummer Trainer, stehen da und reden und so weiter.
Kleiner Arroganzanfall.
Genau, und er war wirklich so hart und wir waren so ein bisschen fein, wir waren nicht so viele, was sagst man, Död auf seine Hände bekommen, weil wir waren gut zu Handball. Ja. Wir können alles mit einem Ball,
ja.
Aber wir können nicht trainieren. Wir weiß nicht, was hart Training war.
Ja.
Und er hat wirklich das gelernt und sagt immer, jeden Training, unser Warm-up war 25 Suicide-Läufen.
Läuft.
So ja. Man muss immer machen diesen Scheiße. Und wenn du versuchst zu machen 24, dann sitzt er da und weiß das.
Er hat mitgezählt.
Und er hat wirklich mich gelernt, was Hardtraining bedeutet.
Okay.
Und das war wirklich ein Riesenschritt für meine Entwicklung. Und
ja, aber
das bedeutet auch viel heute.
Auch das ist eine dieser Fähigkeiten, ja, das meine ich mit dem Ganzheitlichen. Mhm. Die Mentalität, die Einstellung, die Bereitschaft, die es braucht, um nach oben zu kommen. Wenn man dir so zuguckt, ich glaube, die Gefahr ist immer da, dass die Leute denken, ja, der kann das einfach so gut. Punkt.
Mhm.
Weißt du, es ist einfach da.
Mhm.
Aber so ist es eben nicht.
Nee, und jetzt kommen wir so die Brücke zwischen, was ich habe gerade erzählt und zu heute. Jetzt bin ich Welthandballer und ich bin natürlich stolz und ich wollte gerne sagen, das kommt auch, weil ich bin ein Teil auf so zwei gute Mannschaften wie in Füchse und die dänische Nationalmannschaft, aber die Brücke kommt so, egal ob du bist Welthandballer oder du spielst in Wetzlar oder morgen gegen Plock in Maximilianhalle, dann wollte ich gern verbessern und ich wollte gern harder trainieren als die anderen Leute hier in die Verein, weil ich wollte gern verbessern und ich weiß, Magdeburg versuchen zu finden eine Lösung, wie sie verteidigen gegen ich oder so weiter. Aber ich wollte gerne Weiterentwicklung. So diese Lösung will ich wirklich. Und das finde ich kommt nur, weil Matthias Albrechtsen hat ich gelernt, was Hardtraining bedeutet. Und Hardtraining halten nicht, nur weil du hast einen persönlichen Titel bekommst.
Wenn ich dir so zuhöre, da denke ich mir, wir sollten mal was hören. Ja? Eine Sprachnachricht von jemandem, der das, was du da gerade über dich selber erzählst, nochmal aus einer anderen Perspektive aufgreift.
Hallo Götzi, hallo Matthias, Kretsche hier. Ein paar Worte zu Matthias Gitzel. Ja, das ist nicht leicht, also nur ein paar Worte zu verlieren. Aber um mit ein paar Vorurteilen vielleicht auch für junge Leute mal aufzuräumen. Matthias Gitzel hat Talent, ja, das stimmt. Aber in erster Linie diese unglaubliche Entwicklung beruht auf verdammt harter Arbeit und das wissen die wenigsten, dass Matthias vielleicht härter arbeitet als die meisten anderen. Jeden Tag aufs Neue, hört nicht auf, ruht sich nicht auf den Erfolgen aus, sondern ist immer noch derjenige, der mit am härtesten arbeitet und ist jemand, der aktiv im Club mitarbeitet, also seit seiner Ankunft in Berlin. Kretsche, wir müssen die Physios verbessern. Das muss bei uns besser werden. Okay, haben wir gemacht. Kretsche, wir müssen die Mannschaftskabine verbessern. Das reicht nicht. Okay, haben wir gemacht. Nur bei einer Sache, da ist er, glaube ich, immer noch sauer auf mich. Nach 6 Monaten kam er, Kretsche. Ich brauche einen Schlüssel für den Kraftraum. Und nun muss man wissen, der Kraftraum, das Athletikzentrum ist bei uns gekoppelt an Füchsetown. Ich sag, wieso brauchst du denn einen Schlüssel für den Kraftraum? Also du kannst doch jeden Tag da rein, da ist immer ein Hallenwart da, du kannst trainieren, wann immer du möchtest, ja. Aber Sonntag 22 Uhr geht nicht, da ist keiner da. Ich sag, stimmt. Und das lassen wir auch so. Das ist bei uns halt nun mal so, dass Sonntag 22 Uhr auch keiner trainiert in Füchsetown und du bitte auch nicht. So, wenn du da trainieren möchtest, weiß ich nicht, mach ein paar Liegestütze im Wohnzimmer, was auch immer. Da ist er ein bisschen sauer, dass ich ihm keinen privaten Schlüssel für den Kraftraum besorgt habe. Ich hoffe, sonst fühlt er sich wohl und sonst ist alles in Ordnung. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass er für uns spielt und er ist ein ganz wichtiger, wenn nicht der wichtigste Spieler unseres Clubs, unseres Vereins und Das meine ich jetzt nicht nur sportlich, sondern auch das wissen viele nicht. Charakterlich ist er eine glatte Eins. Immer positiv. Naja, okay, manchmal morgens, wenn wir guten Morgen sagen, dann ist er ein bisschen abwesend, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber grundsätzlich ist das ein toller Mensch. Also euch viel Spaß und ich glaube, das wird ein interessanter Podcast. Ciao.
Das kann man wohl sagen. Kretsche, was war da drin? So einiges, würde ich mal sagen. Also zunächst mal, genau was du ja über dich selber auch gesagt hast, ja, diese Bereitschaft, diese Mentalität, ja, wie weit die geht, hat Kretsche uns jetzt in dieser netten Anekdote geschildert. Wie war das jetzt? Du wolltest einen Schlüssel für den Kraftraum. Also bei mir, ich verstehe ihn so, der Kraftraum ist quasi 6,5 Tage offen und du wolltest noch einen Schlüssel für den 1,5 Tag, wo er mal irgendwie ein paar Stunden zu
ja,
ist.
Ja, wir brauchen auch einen Schlüssel für diesen Kraftraum.
Aber das ist noch nicht durch!
Nein, aber das war auch, weil wenn wir haben Urlaub und dann sagst du, wir haben Urlaub. Aber Urlaub für mich bedeutet nicht so Urlaub, dass du nicht trainieren musst. Aber ja, wir brauchen einen Schlüssel hier in Füchse für die Kraftraum. Ich wollte gerne eine Abstimmung machen für das.
Okay, also Kretsche, ich hoffe, du hörst uns zu. Das Thema ist noch virulent. Es steht noch zur finalen Klärung aus. Ja. Aber ich meine, er sagt ja, und ich kann das gut nachvollziehen, es muss doch auch mal eine Pause gemacht werden.
Ja, aber ich mag auch viele Pausen. Aber meine Pause ist auch, wenn ich trainiere. Also
Nein, nicht.
Ich liebe zu trainieren und ich finde, das ist nicht, ich sage nicht, dass ich trainiere mehr als anderen. Ich versuche nur zu sagen, dass alle diese Kleinigkeiten, du kannst machen als Handballer und als Mensch, bedeutet mehr als diesen Großsagen, weil wir alle trainieren die gleichen Dinge, alle trainieren in die Halle, alle trainieren Kraft. Aber die Mann, der mag diesen extra 10 Minuten oder diesen 30 Minuten Sonntagabend, das ist der Entwicklung ein bisschen mehr als die anderen.
Also bei mir bleibt hängen, du gehörst zu den Leuten, die man eher einbremsen muss, als dass du ab und zu mal einen Klaps auf den Hintern bräuchtest, ja, oder einen Tritt in den Allerwertesten. Ja. Dich muss man eher einbremsen. Du machst eher zu viel.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich mag so viel, aber das...
Aber die Gefahr besteht ja offensichtlich.
Das stimmt, dass die Physios ist ein bisschen so... aufmerksam, dass sie müssen Nein sagen. Und das weiß die Physios auch auf die dänische Nationalmannschaft, und das weiß Janos, dass ich sage nicht, dass ich muss nur 50 Minuten spielen oder 55. Ich bin immer sauer, wenn er aufgewechselt und das ist egal, welches Spiel das ist und wie führt oder wir sind hinten. Ich bin immer sauer, weil ich wollte gerne 60 Minuten spielen.
Ja, das habe ich schon ein paar Mal über dich gehört, ja, dass du immer 60 Minuten spielen willst. Ja, ja, das ist vielleicht auch noch, sagen wir mal, ein offenes Entwicklungsfeld für dich, dass du dann auch nach und nach mal sagen kannst, ja, heute reichen auch mal 40, weil nächste Woche ist vielleicht ein noch wichtigeres Spiel und in der Woche drauf nochmal, aber das sind wir noch nicht.
Naja, aber dann sind wir zurück zu diesen persönlichen Entwicklungen, sage ich. Ich versuche zu verbessern, das Handball ist nicht absolut die wichtigste, ja, okay, im Leben und das ist vielleicht nicht absolut wichtigst, dass du magst Aktor und du bist die Spieler auf die Feld, Spieler des Spiels auf die Feld, weil wenn du hast mit 10 gewonnen in Wismar, dann können das vielleicht 4 reichen und ein einfaches Sieg.
Aber nur vielleicht, Matthias.
Ich sage immer zu Jan, 60 Minuten bitte. Mehr Spielzeit. Das war die erste Worte, ich habe gelernt in Deutschland. Mehr Spielzeit bitte.
Ich krieg so langsam ein Bild davon, wie du so tickst. Aber da war ja noch viel mehr drin. Du hast da jetzt gerade ja sehr zurückhaltend drauf reagiert. Aber du hast schon mitgekriegt, was er gesagt hat, oder? Wie er dich gelobt hat, dass du, wenn nicht, also einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler bist, dass er dich charakterlich extrem schätzt. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst von Kretsche?
Ja, und ein Ding ist, dass Einsage ist, dass du bringst viele Tore auf die Platte. Das bedeutet natürlich viel für die Ergebnis, aber die anderen, und das ist die wichtigste Sache, ist, dass die Alltag und die, ich sage immer, und das ist nicht, dass wenn ich rede mit meinem Mentalcoach und so weiter, versuchen zu verbessern mental und so weiter, dann haben wir immer diesen Phrase, wo wir sagen, City on the Hill. Das Handlung um zu werden, die City on the Hill. Also diesen, wo die alle Spieler, egal um sie sind jung oder alt, kannst gucken auf die City on the Hill und bekommen Energie und
auf
sagen.
Die was? Auf die?
City on the Hill. Stadt auf die Berg.
Okay, die Stadt auf dem Berg.
Ja, und das ist so ein amerikanisch politisches Beispiel, wo das handelt um, dass all die Leute in die Stadt oder all die Leute können gucken auf die City on the Hill und, okay. und bekommen ein bisschen Energie und sagen, so wollen wir werden. Und das versuche ich immer so, jeden Spiel, egal welche Gegner, egal welche Bedeutung die Spiel hast, so werden diesen City on the Hill
werden. Also werden. Der Blick Richtung Ziel, was ist das Ziel, wo wollen wir hin?
Ja, und nähen mehr, dass du hier können wir Energie bekommen von. Also wenn wir gucken auf Gisel, dann kannst du Energie bekommen, weil okay. er ist immer 100% da. Und das ist egal, und dein Körper ist 100%, ich kann ehrlich sagen, mein Körper ist nicht 100% da, jeden Spiel, weil du hast immer so eine Kleinigkeit und müde, aber dein Kopf muss 100% immer da werden. Und das ist wirklich wichtig für mich zu zeigen, dass egal welches Spiel, egal was da steht, dann bekommst du 100% Disziplin und Energie von Gisel. Und dann, wenn du als Jugendspieler wie Nils oder so, bist vielleicht ein bisschen nervös oder das ist vielleicht ein schweres Spiel gegen Magdeburg in der Supercup-Finale und so, dann kannst du gucken zu rechts und dann steh ich da und dann weiß er, ich bin 100% da und wenn er hat Probleme, dann kann ich zu mir kommen oder kann Energie bekommen, mal gucken und das ist schwierig, so werden die Leute, wie muss 100% da sein, jeden Spiel, aber ich versuche immer so.
Das ist das, was du von dir erwartest, das für die anderen zu sein.
Genau, ich erwarte nicht, und das ist vielleicht die Hauptsache mit ich, dass ich erwarte nicht, dass ich mache ein 10-Tor, ich erwarte nur, dass ich bin diesen City on the Hill
okay.
in jedem Spiel und das bedeutet natürlich auch, dass ich bringt eine Leistung jeden Spiel, wo ich kann sagen, hey Jungs, ich habe alles gemacht. Vielleicht war das nur 50% heute, weil mein Körper war schlecht, aber ich habe alles gemacht.
Okay. Wo wir jetzt aber bei Kretsche sind, jetzt springen wir gerade, weil ich hab noch ein, zwei Sachen hier zu seiner Zeit bei GOG, aber wo wir bei Kretsche schon sind, es geht ja die Legende, nachdem du da ja plötzlich auf der Bildfläche warst im europäischen und Welthandball und sich alle der Legende nach auf dich gestürzt haben, also alle großen Clubs, hieß es, dass Kretsche mit der erste und vor allen Dingen der hartnäckigste war. Kannst du das bestätigen? Welchen Anteil hatte er daran, dass du nach Berlin gekommen bist? Also es gab Alternativen, das wissen wir ziemlich sicher.
Ja, aber er hat wirklich viele, er hat wirklich eine große Bedeutung. Und er hat immer eine große Bedeutung für mich persönlich. Für mich war das eine schwere Phase nach mein erster Wechsel. Ich weiß, dass ich muss so raus von Dänemark gehen. Mhm. Und ich wollte natürlich gerne zu die Bundesliga gehen. Aber das war natürlich viel Angebot. Und das war schwierig zu sagen, welche war richtig für dich persönlich. Aber wenn ich habe erste Termin mit Kretschmer gehabt, war ich sicher, dass ich wollen gerne so Berlin gehen, weil diesen was sagst du, Heartwarming
Hartnäckigkeit?
Ja,
Herzerwärmen.
Ja, genau.
Okay.
Geil, Leute, Kretschmer war wirklich, ich konnte wirklich fühlen, dass das war.
Also er hat dich im Herzen erwischt. Ja, er hat dich wirklich abgeholt emotional.
Genau. Er hat wirklich gesagt, das wollen nicht nur als Handballspieler bedeutet viel für den Verein. Aber für die Menschliga, also er hat auch geguckt, er guckt auf mich ja. als ein Mensch
ja.
und sagt, dass du sind mehr als nur diesen Hammerspieler, du sind mehr nur ein paar Zahlen auf einen Gehaltvertrag. Du sind auch ein Mensch und wir wollen gerne dir als Menschen unterstützen und haben. Und dann war ich wirklich so, wenn ich komme von Dänemark, war das ein bisschen schwierig, weil das war viel Aufmerksamkeit und das war wirklich eine dynamische Karriere. Ich hatte in mein erstes Jahr auf der dänischen Nationalmannschaft, so ich brauche auch ein bisschen Unterstützung als Mensch. Und er hat wirklich versteht, dass ich war mehr als nur ein Hammerspieler. Und
okay.
die Vereins, die Spitzenvereins war, ja, wir können vielleicht dir benutzen hier auf diesen Positionen und dann können wir haben dir als zweite Möglichkeit, dritte oder so. Aber
okay.
Kretschmer war wirklich so, dass mit dir, da können wir erwachsen und wir können Entwicklung, nicht nur als Handballverein, aber auch dir als Mensch. Und wenn du sind Handballspieler und du redest mit vielen Sportsleiter und so weiter, dann dann bist du, für mich fühlt sich wirklich als nur als ein Produkt für viele, viele Sportsleiter und sagen, du sind ein Produkt, wir brauchen dir, weil
Verstehe.
Du musst Deutscher Meister werden.
Verstehe.
Aber mit Kretschmer war ich mehr als nur ein Produkt. Ich war ein Mensch und das war wirklich für einen jungen Matthias war das wirklich wichtig.
Das war vielleicht sogar entscheidend dann? Hättest du woanders mehr verdienen können?
Das glaube ich schon, aber das weiß ich nicht. Ich habe nicht nur am Ende nur mit Füchse Berlin diesen Verhandlungen gehabt und das war eine Scheidungsphase, weil das war, was ein junger Matthias brauchen auf diesem Zeitpunkt. Ich brauche ein bisschen so ein Sportsleiter, das mir gesehen hat, mehr als nur ein Produkt.
Okay.
Und das hat
also das war genau die richtige Ansprache. Das ist genau das, was du gebraucht hast.
Ja. Auch, und zusammen natürlich mit vielen anderen Parametern, so also die Handballvereine und natürlich die Stadt. Die Stadt spielt auch eine Riesenrolle in diesen
von Ohr. Von Gutme,
ja, von ein paar Gutme,
100 Einwohner
von Gutme zu
nach Berlin. 3,6 Millionen, glaube ich, aktuell.
Ja, ja.
Das hat dich gereizt.
Ja, ich wollte gerne das probieren und versuchen zu wohnen in eine Riesenstadt.
Da sind wir schon wieder an einer ganz anderen Stelle. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber ich fand das wollte ich immer schon mal wissen, wie das war für dich und was für dich entscheidend war, ja, nach Berlin zu kommen, weil das haben sich viele gefragt, ja, weil jeder natürlich wusste, dass du alle Möglichkeiten
ja,
hast.
Ja, ja. Ja, und am Ende ist das wirklich so erinnern, dass es nur mich persönlich da wissen, was direkt hier ist. Und viele Leute haben gesagt, das ist falsch, du bleibst nicht Deutscher Meister hier in Berlin. Nee, vielleicht nicht, aber ich habe das gefunden, was war wichtig für mich auf diesem Moment. Und das war ein bisschen Ruhe in meinem Kopf. Weil das war eine schwierige Periode für mich in Dänemark, wo diese Aufmerksamkeit war,
okay.
Das war so groß.
Das kam auf einmal, das kam massiv und dann musstest du noch so eine Zukunftsentscheidung
treffen. Genau, und ich wissen, wenn ich hat einen anderen deutschen Verein, alle Däne geht zu die zwei nordische deutsche Vereins und das war vielleicht die gleiche, wo Handball ist wirklich groß. Und die Stadt ist klein. Hier in Berlin ist Handball natürlich ein großes Ding. Aber als du hast gesagt, 3,6 Millionen Einwohner, dann ist Handball ein bisschen klein. So.
Tut dir das gut?
Ja, ich finde, dass es diesen
Anonymität.
Anonymität. Ja, finde ich, war wirklich gut für mich. Und ich habe das gefunden, was ich habe gesucht für. Und das war ein bisschen Ruhe in den Kopf. Und diesen menschliche Entwicklung, wo ich könnte sagen, okay, Matthias, Handball ist vielleicht die zweite wichtigste Ding.
Okay.
Und das habe ich gefunden jetzt.
Das Umfeld, die Stadt hilft dir dabei, diese Entwicklung zu machen. Ja? Nachdem in der Jugend es gut war und förderlich, dass du den totalen Fokus auf Handball hattest, ist es jetzt gut, dass es auch noch was anderes gibt. Kann man so sagen?
Ja, ich glaube, das hat mir als ein besser Handballspieler gemacht.
Ja, okay.
Weil ich habe ein bisschen mehr ruhig und diesen Druck, wir haben nicht so viel besprochen, aber diesen Druck, ich habe auf mich persönlich, das bedeutet nicht so viel, weil Handball ist vielleicht nicht der wichtigste Ding, sage ich in meinem Leben. Und diesen Ruhe in meinem Kopf, diese menschliche Entwicklung habe ich gehabt in den letzten 3 Jahren in Berlin, habe ich gefunden und das bin ich wirklich stolz und dafür, deswegen kann ich auch sagen, das war die total richtige Entscheidung, wenn ich habe diesen getroffen für 3 Jahre.
Das wird man sehr gerne hören bei den Füchsen und insgesamt in der Bundesliga, weil also unterm Strich freuen sich alle, dass du hier bist, also in der Bundesliga vor allen Dingen. Nochmal ganz kurz zurück, GOG, du bist aus der Jugend rausgekommen, du warst da ja auch ganz früh bei der ersten Mannschaft und dein Trainer war ein gewisser Nikolai Krikau. Über viele Jahre hinweg, bis du dann gegangen bist. Was hast du für ein Verhältnis zu ihm gehabt und heute noch?
Also Krikau bedeutet natürlich auch wirklich viel. Er war die erste Senior-Trainer, der hat mir vertraut. Nicht von Anfang, aber von zweiten Fang,
was du gesagt hast. Auf den zweiten Blick.
Ja, ich kann erinnern, dass ich habe auf einem Zimmer in Magdeburg, wo wir hatten Trainingsturnieren und hast gesagt zu Krikau, Krieg auch zuhören. Ich muss erste Spieler jetzt auf die Rückraum rechts werden, weil ich bin besser auf diesen.
Du hast gesagt, Krieg auch zuhören.
Ja, andere Leute. Krieg auch gesagt, ja, Gisel, aber du bist wirklich gut, wenn du kommst rein von 15 Minuten und spielst die Rest auf die Spiele. Ja. Sag, halt die Fresse, Krieger.
Das hast du nicht gesagt zu ihm.
Ah,
das hast
du vielleicht gedacht. Nicht so, aber das wollte ich sagen jetzt. Aber er hat gesagt, Krieger, zuhören, ich habe verdient zu werden, erst Rückraum Rex Nummer 1 und ich Nummer 2, du kommst rein.
Wer war denn Nummer 1 da?
Steve Thor war Nummer 1, ein Norwegian.
Okay, ja.
So, Gregor sagt, Steve ist immer gut, die ersten 15 Minuten und dann ist die fertig, dann ist die müde. Aber Gregor hat wirklich viel bedeutet und hat wirklich viel gut Jahr mit er in GOG und wir hat am Ende die Dänische Meisterschaft gewonnen und hat beide, glaube ich, eine riesen Entwicklung. Natürlich bedeutet Krieger auch wirklich viel und er kennt mich besser als ich kenne mein selbst und das ist auch ein bisschen ein Problem, wenn wir spielen gegen Flensburg. Aber das freut mich riesen, dass Krieger auch ist. Er hat seinen Traum hier in Flensburg bekommt.
Und da ist er jetzt. Und es hieß ja auch über dich, dass dein Traumverein früher auch die SG war und es ist noch gar nicht so lange her, da waberten die Gerüchte durch die Handballwelt. Flensburg will Gitzel. Mhm. War da was dran? Jetzt nochmal ganz aktuell?
Ja, ich glaube, das ist die gleiche Gerücht, also nach jedem Meisterschaft. Dann kommt er jetzt diesen Gerücht und am Ende handelt das nur um, was wollen ich, mein selber. Und ich verstehe die Gerücht mit Flensburg, weil ich habe vorher gesagt, dass das war ein Traumverein. Von mir.
Das stimmt schon, das hast du mal gesagt.
Wenn ich war jung, war das die, wenn du gehst zu Deutschland, dann gehst du zu Flensburg.
Von allen Dänen im Grunde,
genau.
Oder?
Ja.
Oder von den meisten zumindest.
Ja, weil das war nicht so einfach zu reisen zu Magdeburg und gucken Handball Sonntagabend, wenn du wohnst in Dänemark. So, dann natürlich, wenn es ein Kleiner in Dänemark, dann gehst du zu Flensburg und gucken Handball. Und da hast du natürlich als junge Leute wirklich viele tolle Erlebnisse in Flens Arena gehabt. Campushalle oder was das geheißen auf diesen Zeitpunkt.
Das war die
Campushalle. Manas Egert und Lasse Swann und so weiter. Alle diesen Legenden. So natürlich hast du es als Jung auch in Campushalle gestehen. So ich verstehe die Gerücht. Aber ich glaube auch, das war die gleiche Geschichte wie letztes Jahr. Das war die gleiche Gerücht.
Du hast einen Vertrag unterschrieben hier in Berlin bis 2028. Mhm. Hat der eine Ausstiegsklausel?
Das weiß Bobo nicht.
Das ist auf jeden Fall mal keine Verneinung meiner Frage.
Aber
Matthias, ich frage andersrum. Gehst du davon aus, dass du bis mindestens 2028 hier bleiben wirst in Berlin?
Das gehe ich davon aus. Also ich mag nur einen Vertrag, wenn ich habe ein Ziel, so werden hier so viele Jahre. Also ich habe nur diesen Vertrag gemacht, weil ich kann mir vorstellen, dass ich bleibe hier viele Jahre. Und dann weiß ich natürlich auch, viele Dinge kann es passieren in Handballleben. Das weiß ich mehr als anderen vielleicht, weil meine Karriere ist so dynamisch. Mhm. Aber ich habe nur diesen Vertrag, so langen Vertrag gemacht, weil ich könnte vorstellen, dass hier in dieser Stadt so bleiben, so viele Jahre.
Mhm. Du hast aber auch ganz klar gesagt, du willst Champions League spielen.
Mhm.
Das habt ihr jetzt geschafft. Der Wettbewerb allerdings ist brutal, immer nur die ersten beiden aus der Bundesliga spielen Champions League. Würde sich die Situation ändern, wenn die Berliner das in den nächsten Jahren nicht schaffen würden, Champions League zu spielen?
Das ist schwer zu sagen, aber ich bin nicht fertig mit der Europa League, weil das ist schwierig zu nicht spielen in der Europa League, in der Bundesliga, weil es so schwierig zu bleiben, 1 und 2. Aber ich will gerne in Champions League spielen, weil wenn du wollen der beste Spieler in der Welt werden, dann musst du natürlich auch gegen die besten Spieler getestet werden.
So, das ist also schon, das ist einfach so. Das ist ganz wichtig für dich in der Champions League zu spielen.
Das ist wichtig. Ich bin 25 jetzt, habe nicht so viele Jahre in die Champions League gespielt und das ist nicht so werden respektlos zu sagen, dass ich wollen nicht so diesen kleinen Verein spielen oder Gegner spielen gegen, aber ich wollen gern, wenn du benutzt so viele Tage auf dein Leben und sagen zu deinen Freundin, hey Katrine, ich bin weg nächste 7 Tage, weil wir müssen auswärts gehen, dann wollte ich gern, das ist in die Beste, in die Königklasse.
Also wenn du das deiner Freundin schon zumutest, dann muss es schon die Champions League sein.
Ja, ich wollte gern, dass das
macht es einen Unterschied.
Ja, aber ich wollte gern, dass du kämpfen für die Champions League so und das nicht du in die Europa League und das nicht so werden respektlos gegen die Europa League. Das sind wirklich viele gute Mannschaften in die Europa League, aber ich wollte gern gegen die beste Mannschaft getestet werden.
Ja.
Und das das ist natürlich schwer zu sagen, wenn du sind eine deutsche Mannschaft in die Bundesliga, weil wir haben nur zwei Plätze. Aber ja, das ist wirklich für mich so spielen in der Champions League.
Gut, das können wir einfach mal so stehen lassen. Der Plan ist, bis 2028 bei den Füchsen zu bleiben und gleichzeitig ist der Anspruch, Champions League zu spielen. Inwiefern das dann in den nächsten Jahren zusammengeht?
Ja, aber das ist schwer zu sagen, also wie das geht. Aber am Ende handelt das nur um Entwicklung. Aber auch nicht nur die Vereine, aber auch mich persönlich. Mhm. Ich wollte gern besser bleiben. Und solange ich habe diesen Gefühl, dass ich können besser bleiben hier, dann bin ich direkt die Freien.
Jetzt hast du ja offensichtlich bei GOG, und den Weg hast du ja jetzt schon sehr anschaulich beschrieben, eine echt optimale Ausbildung bekommen. Und zwar nicht nur als Handballer, sondern auch als Sportler, als Mensch. Ja? Was mich immer so begeistert, wenn ich euch zuschaue, also speziell natürlich in der Nationalmannschaft, wo ihr alle auf einem Haufen seid. Von außen habe ich den Eindruck, wenn es am engsten wird, wenn die größten Sachen zu vergeben sind, dann habt ihr den größten Spaß. Ist das so? Also weißt du, was ich meine? Diese Fähigkeit, in den größten Spielen ohne Angst frei die beste Leistung bringen zu können. Mhm. Was macht euch Dänen bitte so gut und so stark? Kennst du überhaupt Ängste und Zweifel auf dem Feld? Auf dem Feld?
Naja, natürlich. Das hast du, das glaube ich, alle haben. Ein bisschen Angst, ein bisschen dass du nicht erreichen, was du wollen. Aber für die dänische Nationalmannschaft handelt das nur um Kultur. Wir haben so eine unfassbar starke Kultur auf diese Mannschaft. Wir sind mehr als nur eine Handballmannschaft. Wir sind eine kleine Familie. Und wir wissen, wie gut wir sind zu Handball. Aber wir wissen auch, dass die Kultur und das zusammengewachsen durch so ein Turnier wie die Olympia war, ist wichtiger als Handball. Fachlichkeit. Also ich glaube, Nikola hat es gesagt vor dem Finale, Jungs, heute spielen wir unser bestes Spiel in der Welt. Und dann sitzen Magnus Saustrup mit einer Verletzung in seinen Hamstring und ich sitze da, ich war total kaputt. Niklas Landin war verletzt. Simon Hall war verletzt. Wir haben so viele kleine Kleinigkeitsprobleme gehabt und dann sitzt Nikola und sagen, wir spielen hier das beste Spiel im Leben. Ach du Scheiße, wir spielen nicht unsere besten Spiele, wir sind müde, wir sind kaputt. Wir müssen nur versuchen, so haben diesen Spiel gegen Deutschland eng und dann müssen wir entscheiden, das am Ende. Und dann geht es wie rein und dann machen wir unser bestes Spiel in unser Leben. Diesen Atmosphäre, der war in diesem Finale, war unfassbar, so werden ein Teil auf.
Also war ich will gleich nochmal zu der Kultur fragen, die du angesprochen hast, aber war das wirklich nötig, uns so in Grund und Boden zu rammen in diesem Finale? Matthias, das hat sehr weh getan.
Ja, das weiß ich, aber du musst auch verstehen, also Däne in Deutschland, da kannst du nichts zurückkommen zu Deutschland und dann verlierst du ein Finale zu Deutschland.
Ja,
dann
musst du deutlich. Muss man gleich mit 13 gewinnen.
Ja, aber das war auch ein unfassbar leicht. Ja,
natürlich habt ihr das völlig verdient gewonnen. Und die Goldmedaille, alles in Ordnung. Und diese Silbermedaille ist ja für den deutschen Handball ein Riesenerfolg. Aber war das wirklich notwendig?
Ja, aber es tut mir leid, wenn wir sind nicht so populär in Deutschland.
Ja. Kein schlechtes Gewissen gehabt, gar keins.
Nein. Das war wirklich überragend.
Das war das beste Spiel,
ja? Ja, das war das beste Spiel. Ich meine, kurze Karriere werden ein Teil auf, aber... Das war die Energie, da war auf die Platte da.
Aber weißt du, das ist, du stellst es jetzt so dar, Nikola Jakobsen, er sagt einfach, wir spielen heute das beste Spiel. Das kann ja jeder sagen. Aber, also weißt du, rein theoretisch. Aber warum hat das gewirkt? Warum hat das funktioniert? Was ist das? Was macht diese Kultur aus, die du gerade angesprochen
weil,
hast?
Weil wir sind eine kleine Familie und wir haben keine Angst zu reden um die schweren Dinge. Also eine Sache, wir haben nicht besprochen und ich glaube nicht so viele wissen das, aber vor die Olympia, wir kommen gerade von dreimal in Folge Weltmeister, kommen so die Europameisterschaft, verlierst die Finale zu Frankreich, okay, aber was machen wir so vor die Olympia? Wir sitzen zusammen und sagen, hey Jungs, wir sind nicht gut genug. dann setzen wir Jungspieler und wir haben eine gute Saison gehabt und gucken auf Nikolai. Was meinst du, wenn wir gut genug? Wir waren nur ein bisschen Unglück, dass wir verlierst mit
Das hat Nikolai gesagt, wir sind nicht gut genug.
Wir sind nicht gut genug. Wir spielen nur auf 80%. Und dann waren wir also ein bisschen 80%, dreimal Weltmeister in Folge und Europameisterschaft Finale verlierst, okay, gegen Frankreich, das kann passieren. Aber dann sitzt Nikolai zwei Wochen vor die Olympia und sagen, wir sind nicht gut genug. Und dann hatten wir ein bisschen Teambuilding-Übungs, wo wir sitzen zusammen in eine kleine Gruppe und reden ein bisschen. Was wollen wir als Mannschaft? Wie wollen wir sehen aus? Wie soll unsere Kultur werden? Und hat natürlich ein bisschen Hilfe von guten Menschen, auch ein bisschen mit Fachlichkeit, also ein bisschen mentale Fachlichkeit und Zusammenarbeit Übungs gemacht. Und dann haben wir so ein Papier gemacht. Und das ist natürlich nur für unsere Mannschaft, da wissen das. Aber dann haben wir ein Papier, wo wir haben gesagt, das ist unsere Kultur. Wenn du guckst auf uns als Zuschauer oder durch die Fernsehen oder als Gegner, dann sehen du die dänische Mannschaft, das sehen so aus, wie das steht auf diesem Papier. Dann haben wir diesen Papier mit.
Und da willst du uns nicht verraten, was
nein, das ist. Nein, das glaube ich, das ist nur für uns, die dänische Nationalmannschaft.
Das ist geheim, eure Geheimzutat.
Das ist nicht geheim, aber ich glaube, das ist für unsere kleine Familie. Das ist zwischen uns. Und dann haben wir diesen Papier mitgebracht zu jedem Spiel, hängt in unsere Umkleidung. Und dann wissen wir alle, dass so sehen wir aus. Egal welches Spiel wir haben, egal welche Verletzungs- oder Probleme wir haben, dann sehen wir so aus. Und das steht zum Beispiel, dass wir sind eine kleine Familie, wir sind eine Gruppe mehr als nur eine Mannschaft. Und wir repräsentieren auch ein bisschen ein Sache, das sind größer als unser individuell. Wir repräsentieren ein ganzes Land, ein stolzes Land, ein stolzes Handballland in Dänemark.
Handball ist unglaublich wichtig in Dänemark.
Nummer eins, weil unser Fußball ist nicht so gut momentan. Aber diesen Besprechungen, die wir haben als Mannschaft, machen uns, glaube ich, machen uns als mehr als nur eine Handballmannschaft. Und deswegen finde ich, wir können diesen Leistung bringen in ein Finale. Und dann kommen wir zurück zu diesem Finale. Die Energie, die wir hatten in diesem Finale, wenn ich gucke auf Saustrup, auf die Platte und Saustrup steht so, wie er immer steht, so mit die Hände auf die Überschenkel und sehen müde aus und ich stehe da.
Wirkt so, als würde er gleich umfallen.
Sieht immer müde aus. und ich stehe da, ich war auch fertig. Das kannst du vorstellen, nach so ein Olympia, das sind wirklich hart für deinen Körper, auch für den Kopf.
Ja.
Und dann haben wir nur diese nächste Energie und diesen Leistung gebracht. Das war schwer zu verstehen. Und dann kommen wir zurück zu diesen 80%, Nikola hat es gesagt. Und dann kommen wir nach dem Finale und sagen, ja, das war vielleicht nur Achse. Und diesen Finale hat sich 100% gezeigt, dass wie gut wir sind, wenn wir
spielen. Also er hatte recht. Ja, dann hat er ja recht gehabt.
Hat recht, ja.
Weil das waren 100% aber beim Finale, ja? Oder haben wir da noch Prozente zu befürchten in Zukunft? Wir machen uns keine Angst.
Ich hoffe, wir haben ein paar mehr Prozenten, aber ich glaube, das war 100% von die Mentalität und für die Spielwitz.
Okay. Ja, Europameisterschaft hast du ja gerade schon angesprochen. Ist der einzige große Titel, der dir noch fehlt mit der Nationalmannschaft. Da wäre ja, glaube ich, was in 2 Jahren, oder?
Ja, das, ja.
Unter anderem in Dänemark.
Ist das in Dänemark? 2 Jahre? Ich glaube, ich weiß nicht.
Also dann, ich habe extra nochmal geguckt. Ja, Dänemark, Schweden, Norwegen 2026. Das musst du doch wissen.
Das klingt perfekt. Ich weiß nicht, aber das fehlt. Das fehlt. Das ist vielleicht so schwierig. Aber das fehlt.
Was war dein Wichtigster bislang? Olympia, oder?
Ja.
Das ist schon das Größte, oder?
Ja, ganz klar.
Also, das ist das Größte.
Ganz klar. Also du hast diesen Gefühl nach der Olympia und jetzt sage ich, ich weiß, ich bin nur 25, aber ich habe dieses Gefühl, dass ich habe alles in Handball erreicht. Also nach dieser Olympia-Goldmedaille. Das ist unfassbar, absolut die Größte. Und ich habe Weltmeisterschaft probiert und das ist natürlich groß. Aber diesen Olympia, dass du bekommst so eine extra Energie, so ein extra, sind so extra stolz.
Jetzt wollte ich aber gerade sagen, wenn du sagst, ich hab jetzt alles erreicht, das kann ja ein Gefühl der Sattheit auslösen. Das war's, habe alles erreicht, bin satt. Aber bei dir ist es eher eine extra Motivation?
Das glaube ich. Also ich finde, normalerweise, du kommst zurück für ein Turnier, sind du so kaputt und du hast keine mehr Energie. Und das war die gleiche Nage ein Weltmeister. Wenn du war Weltmeister, kommst du zurück und jetzt zurück zu Alltag und Bundesliga und so weiter. Aber wenn ich komme zurück zum Olympia, war ich so, ich bin bereit. ich weiß nicht mit ihr, ihr habt Vorbereitung gehabt letzte zwei Monate, aber ich bin nicht müde. Ich bin bereit für weiter Handball spielen. Und ich war natürlich müde, aber mein Kopf war so, also ich war, die Druck war weg, die jetzt könnt ihr nur auf die Platte gehen ohne Druck und sagen, hey, egal was passiert, ohne klingen arrogant oder dumm, da haben du eine Olympiamedaille in einen Rucksack, wenn du verlierst ein Spiel oder so.
Ja, es ist immer auch eine Frage der Sichtweise, wie man auf etwas guckt. Ja? Man könnte ja auch sagen, jetzt habe ich alles, ja? Jetzt mache ich es mir gemütlich. Man kann es aber auch so machen, wie du es gerade beschrieben hast. Hey, ich habe das Größte erreicht und das macht die Brust komplett frei für alles Weitere. Ja,
ja, das fühle ich. Ich fühle es wirklich so an Brust frei.
Ja?
Also jetzt kann ich nur weitermachen. Keine so Sorgen, dass ich muss noch ein Finale, Olympiafinale verlieren, weil das habe ich auch probiert. Und ich habe auch probiert zu machen, die letzten Fehler in einem Olympiafinale. Aber jetzt haben diese Brustfreiheit mit, jetzt haben wir das erreicht und wir haben das geschafft. Und jetzt können wir weiter gucken.
Von ganz oben gehen wir jetzt, es ist zwar nicht die zeitliche Reihenfolge, aber inhaltlich ist es der Bruch quasi jetzt von ganz oben, Olympiasieg. 2,5 Jahre davor warst du mal kurz schon am Boden, kann man glaube ich sagen. Ja? Mhm. Deine erste schwere Verletzung, der Kreuzbandriss.
Ja. Ja.
Europameisterschaft 2022, glaube ich, war es.
Ja.
Wie ging es dir damals? Wie ging es dir damals? Also als die Diagnose kam?
Ja, das war natürlich
ein bisschen... Also mental meine ich natürlich.
Ja, das war natürlich hart, weil du warst diesen junge Spieler, du glaubst, du kannst alles. Verletzung hast du nicht gehört um.
Weil jetzt, also nur mal ganz kurz nochmal das Bild, ja. November 2020, dein erstes Länderspiel. Mhm. Zwei Monate später wirst du Weltmeister mit Dänemark.
Ja.
Stehst direkt im All-Star-Team, ja. Du warst der Shooting-Star weltweit und dann eben kurze Zeit später, weiß nicht, so stelle ich es mir vor, man hat das Gefühl, ich fliege jetzt zu den Sternen und dann ist das natürlich schon erstmal ein Bruch.
Ja, und dann gehst du nach Wilmeister direkt zu Olympia und warst weiter und ich war MVP da und dann geht
ja genau, nicht vergessen, Tokio noch.
Ja, ja. Und dann geht es weiter zu die Olympia. Ich glaube auch, die Verletzung war ein Ergebnis auf ein zu hart Jahr für meinen kleinen Körper. Aber das war natürlich schwierig zu bekommen, seine erste Kreuzbandverletzung. Und ich war auch wirklich traurig. Für eine Woche war ich kaputt und das macht das nicht besser. Das war auch mein letztes Jahr in GOG. Und wir waren wirklich gut. Wir hatten die Möglichkeit zu werden Dänisch Meister für das erste Mal in die Vereinsgeschichte. So, das macht das auch ein bisschen mehr schwierig. Und ich wissen, dass er hat von der Verletzung Tag, wo das ist passiert, hatte ich 4 Monate zu die Dänische Meisterschaft Finale. Und ich weiß, dass das dauert 4 zu 6 Monate, diesen Hinterkreuzbandverletzung.
Es war nicht die schwerste
Kreuzbandverletzung,
weil es gibt ja auch Kreuzbandverletzungen, da sagt man 9 bis 12 Monate.
Ja, das war die Hinterkreuzband.
Okay. Du bist operiert worden?
Oder? Nein.
Du bist nicht operiert worden?
So,
ich glaube, wenn man operiert wird, ist es mindestens ein halbes Jahr, eher
ja, genau,
mehr.
Genau. Ja. Ja, und wenn alles klappt, dann ist das 4. Und ich weiß, das war 4 Monate zu die dänische Nationalmeisterschaftsfinale und das war, habe ich auch gesagt, so die dänische Physio, das tut meiste weh, weil ich wissen, dass ich natürlich komme ich zurück, aber so nicht so stehen auf die Platte, mein letztes Spiel in einem Verein, wie hat so eine große Bedeutung für mich. Das war wirklich schwierig zu kapieren. Das war wirklich schwierig.
Also es war dein Ziel, das zu schaffen.
Ja, so das kommt danach die 3,5 hardest Monats in meinem Leben, wo ich habe wirklich diesen Rehab jeden Tag gemacht mit die Dänischen Physios. Jeden Tag, zweimal pro Tag. Ich habe Miete bezahlt für einen meinen Physios in seine Klinik, weil ich komme früh morgen und habe die erste Rehab mit Anja gemacht, die Physio, und dann hatte ich Mittagessen gebracht. Und dann hatte ich nochmal mein eigenes Krafttraining gemacht, 2 Stunden.
Aber du hast es ja dann noch rechtzeitig geschafft.
Ich habe das rechtzeitig geschafft,
ja. Aber du hast doch gespielt.
Ich war zurück in die erste Halbfinale, ja.
So.
Ja, das war, das war die perfekteste Punktum in meiner Karriere für meinen Zeit in GOG.
Also ich weiß nicht, ganz ehrlich, Matthias, nach einem Kreuzbandriss so zurückzukommen und dann ja auch dann nach 4 Monaten und dann habt ihr ja, ihr seid Meister geworden dann.
Ja.
Ja? Also das, ich weiß nicht, wenn man völlig normal tickt, kann man das doch nicht schaffen. Man braucht doch eine, so stelle ich es mir vor, eine außerordentliche mentale Kraft auch, um das umsetzen zu können.
Ja, das war wirklich...
Also mit normal meine ich durchschnittlich. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja, und ich sage, das war, weil ich gesagt, das war die harteste Monat, weil ein Ding ist, dass du musst viel Training machen, das glaube ich alles kann, aber dass du wissen, dass vielleicht schaffen du das in die letzten Moment und vielleicht kommst du zurück und können diesen Finale spielen und dann war auch, ein Punkt war auch, GOG, meine Mannschaft, muss auch in Halbfinale kommen. So, ich war auch so ein bisschen, ich muss jeden Spiel gucken auf die Playoff, weil wir haben nicht diesen Straight-Out.
Dann hättest du es geschafft, aber auf die Mannschaft
das nicht. Das war ein bisschen traurig, aber wir haben einen Dokumentar gemacht auf diesen meinen Kampf um zurückkommen, die letzten 3 Monate da. Und ich war, die erste Spiel war in die Halbfinale, ja. Und da haben wir in 2 Spiele gegen Olbo geschlagen und war dänisch Meister für das erste Mal in die Vereinsgeschichte. Und ja, ich war da auf die Platte.
Ja.
Ich war vielleicht nicht auf meinem höchsten Niveau.
Aber du hast mitgeholfen.
Ich war da auf die Platte, hat 4-5 Tore gemacht und 50 Minuten gespielt. So, ich hatte eine kleine Bedeutung, aber für mich persönlich war das ist, jetzt haben wir die Olympiamedaille besprochen. Das war die höchste, du kannst erreichen, aber Einblick
dein oder stolzester Moment,
das war, wenn ich habe diesen Goldmedaille mit GOG erreicht, weil mit die Verletzung
mit und der Geschichte davor
und die Geschichte davor und weißt du, auch so gucken auf meinen Trainer, jetzt haben wir um Carsten und Matthias Helbrechtsen besprochen und sie war auch da und zu gucken, wie viel Bedeutung das hat für Carsten, dass sein Junge steht auf die,
und die waren alle glücklich,
steht
oder?
Da und hat die erste Medaille für die Verein gewonnen. Das hat Riesenbedeutung.
Perfekte Abrundung, der ganze Weg ins Internat mit 15,
genau.
In der Jugend groß geworden, Jugendmeister geworden, Widerstände überwunden.
Ja.
Und dann eben quasi im letzten Spiel für GOG.
Dänisch Meister, ja.
Die Meisterschaft,
ja,
geholt. Und das auch noch nach dieser Verletzung.
Ja, das hängt auch so.
Das ist ja schon ein bisschen Cinderella-mäßig. Also wenn sich das einer ausdenkt irgendwie, dann heißt es wahrscheinlich, also das ist zu unwahrscheinlich, das kann man so nicht erzählen. Märchengeschichte.
Ich weiß, das hat nur eine Riesenbedeutung. Und das hängt auch zu Hause in meine Wohnung, diesen gelbe Trikot von GOG. Nicht alle sind so zufrieden mit, dass da hängt so ein gelbes Trikot in meiner Wohnung, aber mein Freundin muss leben mit diesem GOG-Trikot, weil das hat riesen Bedeutung für mich.
So, die weitere Geschichte haben wir zum Teil schon erzählt, der Wechsel zu den Füchsen, dass der auch sofort in der Bundesliga, man sagt ja immer, man braucht ein bisschen Zeit, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen, das habe ich jetzt bei dir nicht erkennen können, ja, du warst weiterhin mega erfolgreich mit der Nationalmannschaft, so jetzt, wir haben ja die Ausgangslage hier bei den Füchsen vorhin schon mal angesprochen, was würde es dir bedeuten, unter diesen Umständen, wie sie hier sind bei den Füchsen, mit dieser Kultur, mit dieser Herangehensweise, mit der starken Jugendarbeit, ja, das ist ja durchaus vergleichbar, glaube ich, auch irgendwo mit GOG, die Philosophie. Was würde es dir bedeuten, mit den Füchsen deutscher Meister zu werden?
Na, das bedeutet natürlich wirklich viel, wenn wir das schaffen. Aber das ist genau wie in GOG. Also hat so viele Jahre ohne eine Meisterschaft, hat niemand das geschafft, eine Meisterschaft, aber hat so viele Jahre gekämpft und versucht mit diesen jungen Spielern zu bauen, ein gutes System und so weiter. Aber für mich persönlich will das natürlich viel bedeutet. Viel hast gesagt, das war ein dummer Wechsel und wir können viel mehr erreichen in anderen
Vereinen. Wer hat denn das gesagt?
Alle diesen clever Experten und so weiter, auf die Zeitungs und so weiter.
Du meinst die dänischen Experten?
Ja, ich glaube auch, da waren ein paar Deutschen, da hast das gesagt, das war nicht die beste Wechsel für mich persönlich, aber für mich...
Aber erst mal ernsthaft, ich frage deshalb, das war gar nicht ironisch gemeint, mein Eindruck war nicht, dass jetzt in der deutschen Handball-Community die Leute gesagt haben, dass das ein dummer Wechsel war.
Nee, mein Eindruck war, dass sie haben gesagt, dass Füchse reigen nicht, was Gissel wollen. Füchse sind nicht gut genug für Gissel. Aber das finde ich, viele vergessen, dass das handelt nicht nur um Meisterschaft, das handelt auch um Menschen. Und deswegen habe ich habe alles erreicht mit meinem Wechsel zu Berlin. Also guck mal, ich bin so glücklich in diesem Staat. Wir haben besprochen um diesen persönliche Entwicklung, ich habe gehabt in diesem Verein. So das sind so falsch, dass du messen das in Meisterschaft. Immer,
genau.
Und das
stell dir vor, du wirst fünfmal Meister und bist sonst total unglücklich.
Genau.
Mit deinem Leben.
Ja, yeah, oder du hast keine Entwicklung gehabt als Menschen. Und natürlich ist das vielleicht einfacher zu sagen zu deinen Kindern, ey, ich bin fünfmal Deutscher Meister. Aber ich finde nur die Geschichte, du hast, ich habe letzte 2,5 Jahre bekommen, ich persönlich, meine Entwicklung und mein Entwicklung, wir haben gesprochen um diesen mit Handball Nummer 2
ja,
und so weiter,
ja.
Das ist für mich viel wichtiger als eine Meisterschaft. Und dann natürlich trainiere ich immer zu werden Nummer 1, auch in die Bundesliga. Aber das ist nicht so einfach.
Das sind viele Mannschaften. Aber macht es nicht auch besonders reizvoll, dass es eben nicht so einfach ist?
Das ist, ich finde, das ist.
Du gehst nach Barcelona, du wirst auf jeden Fall spanischer Meister.
Ja. Aber Kressmann sagt immer, dass Gisel, du bist hier, weil es nicht so einfach ist. Ja, das stimmt. Aber ich lieb auch, dass es möglich ist. Aber die Reise, dass du musst ein bisschen mehr Arbeit machen als die anderen, finde ich total toll. Also ich liebe diesen Geschichte, ich liebe diesen Reise, dass du musst arbeiten ein bisschen extra, weil das glaube ich auch, die persönliche Entwicklung bleibt besser. Und das bedeutet vielleicht, du bleibst niemals deutscher Meister in Berlin, aber deine Reise und das Versuch, finde ich, ist es wirklich, wirklich toll zu probieren.
Mich berührt es echt, also wie du auf die Dinge schaust, ja, und ich finde es total nachvollziehbar, ja? dein Blickwinkel auf die Zusammenhänge. Und übrigens ganz nebenbei, du bist Welthandballer geworden bei den Füchsen Berlin,
genau.
Mit den Füchsen Berlin. Ja. Wenn die Berliner nicht gut genug für dich wären, dann, ich weiß nicht, dann hättest du doch nicht Welthandballer werden können. Wie hast du das damals erfahren und was hat es dir bedeutet?
Ich habe das erfahren, dass ich habe eine E-Mail bekommen von IHF, so das war nicht so, das war nicht so ein sexy,
hallo,
offizielle.
Hallo, Sie sind Welthandballer oder was steht da?
Ja, ich habe diese E-Mail bekommen von Hassan Mustafa, sagt, ich glaube nicht, er hat das selber geschrieben, aber als Glückwunsch gesagt, aber das, also was bedeutet so ein Titel, das natürlich absolut hoch ist, du kannst erreichen, individuell. Titel du kannst erreichen, so natürlich bin ich echt stolz und deswegen, das hat auch nur geklappt, weil ich bin hier in diesem Verein und hat so viel Möglichkeit zur Entwicklung als Mensch und als Handballspieler und mit diesen zwei Mannschaften, ich bin auch beide hier in Berlin, aber natürlich auch die dänische Nationalmannschaft,
ja,
hat wir ein paar gute Jahre gehabt und ich war ein kleiner Teil auf diesen beiden Mannschaften, so ja, das. Du gehst zu, wenn du einen Tag bekommst, Kindern, dann hast du ein überragendes Geschick zu sagen, dass du war die Beste zu deinem Fach, zu deinem Sport, wenn du war jünger, 25, und so gucken, welchen Name in die Geschichtebuch du kommst mit, das ist unfassbar, mit Dunjak, Mikkel Hansen, Landin, Narcisse und so weiter. Ja, dass mein Name ist da, das ist, das habe ich. Das wäre so vorstellen, wenn ich war ja ein bisschen jünger.
Ist schon ganz cool, oder?
Ja, wirklich.
Apropos Kinder?
Haben keine.
Steht das auf dem Plan? Gibt es da schon Klarheit im Hause?
Ich glaube nicht, meine Freundin denkt, dass ich bin bereit für Kinder, wenn ich keine, wenn man nicht mein Bett machen kann. Und und hast Probleme mit zu kontrollieren, mein kleiner Freund Hermann. So.
Hermann ist dein Hund?
Ja, das ist mein Hund, ja. So ich glaube, dass wir warten ein bisschen mit das.
Aber Lust hättest schon grundsätzlich irgendwann mal, um die Geschichten auch erzählen zu können.
Das wollte ich gerne natürlich. Ich wollte natürlich auch gerne eine Familie haben und teilen diesen mein Handballleben mit meinen Kindern und natürlich auch erzählen, was ich habe gemacht, wenn ich war jung.
Hermann. Warum nennt man denn seinen Hund Hermann?
Keine Ahnung. Also meine Freundin hat seinen Namen, wenn sie war in Dänemark mit Hermann und hat gesagt, du sehen wie ein Hermann aus. So, So, und sie wohnt in Dänemark diesen Zeitpunkt so, aber jetzt passt das perfekt für Deutschland. Also das kann.
Ja, das ist doch der urdeutsche Name, oder?
Ja, Hermann. Ja, das war die Integration mit Hermann war wirklich einfach hier in Deutschland. Alle waren so. Er ist ein Deutschhund.
Hundeintegration. Ein Positivbeispiel für gelungene Hundeintegration.
Ja, das war wirklich einfach hier in Deutschland. So, das passt perfekt auf die Straße, wenn ich sage, Hermann, komm hier und so weiter.
Hervorragend. Und ihr seid glücklich in Berlin, ja. Ihr habt euch eine Wohnung gekauft, ja, und ihr seid schön am Renovieren. Und ich habe vorhin schon von dir gehört, als ich ihn gefragt habe, kleine Insights, wie lange hast du denn Zeit? Ich habe schon Zeit, aber ich muss auf jeden Fall noch im Baumarkt.
Ja, genau. Ich muss im Baumarkt gehen heute. Ich habe ein kleines Elektroproblem zu Hause. Ich muss das kümmern heute. Das ist meine Aufgabe heute.
Bist du handwerklich begabt?
Das glaube ich nicht. Wenn ich versuche, so probieren, die meiste ich kann, und dann, wenn das wirklich nicht gut geklappt hat, dann anrufe ich einen Professionellen, und der Professionelle kommt. Wem hast du das gemacht? Das ist seine erste Frage. Keine Ahnung.
Wenn du
keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber kannst du das machen? Ich probiere das Beste, ich kann.
Aber macht Spaß,
seine
eigenen Räume zu gestalten.
Ja, und ich finde immer, ich habe immer diese Idee, dass wenn du selber kannst, dann musst du probieren. Und vielleicht klappt das nicht
auch
so
dort,
gut. Ja. Vielleicht klappt das nicht so gut, aber ich habe probieren. Und ich glaube, wir hatten so einen Holzbalken in unserer Wohnung. Da war weiß, mit weißen Farben. Und dann haben wir weggeschleift mit unseren Händen oder was. Ja. Ich glaube, dass das dauert 50 Stunden oder so. Das war wirklich eine lange und harte Arbeit. Aber am Ende war das Ergebnis überragend und wir sind wirklich zufrieden mit unserer Wohnung hier in Berlin.
Es klingt aber für mich ja schon so, wenn ihr euch hier richtig häuslich einrichtet, euch was kauft, du scheinst es ja ernst zu meinen mit deinem Plan, noch ein bisschen hier zu bleiben.
Ja, aber mein Plan ist immer, dass ich hier bleibe. Und wenn das nicht, dann ist das vielleicht nicht so schlecht. Wir haben eine Wohnung in einem Stadt aus Berlin. Ich freue mich so, wenn ich bleibe älter, dass ich habe eine Wohnung, dass ich kann in Urlaub gehen oder und so weiter und können genießen dein Stadt.
Klingt für mich ziemlich vernünftig. Und jetzt, wo wir fast am Ende von Teil 2 sind, können wir noch auflösen, er hat es nämlich noch nicht von selbst erzählt, was das wahre Erfolgsgeheimnis von Matthias Gitzel ist. Hier kommt's.
Hallo Matthias, hallo Markus. Ich hoffe, dass euch alles gut geht. Ich habe eine Frage an Matthias. Jetzt habe ich Matthias 2 Jahre kennengelernt und ich weiß, dass sein Lieblingsessen ist ein großes Stück Fleisch mit Pommes und Bearnaise-Sauce. Deswegen möchte ich, dass Matthias seine Rezept mitteilen, wie man die beste dänische Bearnaise-Sauce macht. Das würde mich wirklich freuen, wenn er das mal einmal sagt. Danke, wir hören uns, ciao.
Ja, das war Max Dari, zufälligerweise dein Zimmerkollege auf Auswärtsfahrten. Mhm. Also jetzt wissen wir es. Steak, Pommes, ganz gesunde Sportlerin.
Ja.
Und Sauce Bernese.
Ja.
Das ist dein Lieblingsessen.
Ja. Du bekommst nicht Sauce Bernese so viel hier in Deutschland.
Das ist so eine Buttersoße, oder?
Ja.
So ähnlich wie Hollandaise,
ja,
oder?
Ja.
Und das machst du auf Steak.
Hm? Natürlich. Das klingt das hässlich oder was? Du siehst so aus, das mag hässlich.
Also ich würde das nicht machen. Ja, wenn ich ein gutes Steak habe, dann brauche ich da nicht so eine Soße da drüber. Na? Und schon gar nicht so eine.
Ah, ich habe das mein ganzes Leben bekommen.
Okay, und das ist, machst du auch selbst?
Ja, ich mag...
Verraten, was kommt da rein?
Ja, aber er mag... Ich weiß nicht, Max. Also, er weiß, ich weiß, warum er hat diesen Fragen gestellt.
Warum?
Weil ich normalerweise, wenn ich mag, meine hausgemachte Bearnaise, dann... und jetzt sage ich hausgemacht, weil das ist Butter und dann ist das Milch. Und dann ist das diesen Pulver, du bekommst von Knorr. Und normalerweise sagen Max, wenn du essen so viel Bearnaise, warum magst du nicht dein Bearnaise selber? Max, ich mag meinen Bearnaise selber. Ich mag mit Buttermilch und diesen Pulver von Knorr. Und du kannst nicht diesen Knorr-Bearnaise kaufen in Deutschland. So, ich muss immer, wenn meine Mutter und Vater ist hier, sagen, hey, ich muss bringen diesen Bearnaise.
Also die gibt es nur in Dänemark.
Ja, ich habe nicht das gesehen jetzt in Deutschland. Ich gehe immer so die Supermarkt und so diesen Knorr, wo all diesen Knorr Hollandaise-Sauce und so weiter. Aber es gibt keine Bernays-Sauce. So, ich muss das bringen von, meine Mutter bringt das von Dänemark immer.
Ich kann doch nicht der Erste gewesen sein, der dich mit großen Augen angeguckt hat bei diesem Thema. Also das ist ja schon... sehr speziell, aber du stehst drauf und es tut dir gut offensichtlich und offenbar wird man damit Welthandballer, vielleicht hätte ich es mal versucht.
Für mich ist das schon normal so essen, Bernays. Ich habe keine Ahnung, warum ihr das ist nicht normal in Deutschland.
Das ist sensationell.
Aber ich muss das probieren, das ist echt lecker.
Also ich weiß ja nicht, das würde ich echt gerne mal probieren.
Ja, aber das probieren wir nächstes Mal. Ich habe auch ein paar Restaurants hier in Berlin, das sind nicht so viele.
Am liebsten würde ich es natürlich von dir zubereitet probieren. Ne?
Ja, aber das kannst du probieren, ein Hausgemack auf Gisela.
Das würde mich sehr interessieren. Ja. Matthias, wir sind am Ende von Teil 2. Ich hätte noch so viel mit dir zu besprechen, aber ich habe schon einiges von deiner Zeit beansprucht. Nochmal ganz kurze Pause und dann der dritte und letzte Teil, die 7 schnellen Fragen. Ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit den Sitten hier bei uns bei Hand aufs Herz. Die 7 schnellen Fragen nach einer kurzen Pause. So, ein letztes Mal zurück bei Hand aufs Herz 117 mit Matthias Gitzel, die 7 schnellen Fragen. Bereit?
Immer.
Hotdog, Dänisch steht hier auf meinem Zettel, oder Currywurst, Berlin?
Ach, Currywurst.
Ist das typisch Dänisch, Hotdog?
Ja, ich glaube das nicht. Ich weiß nicht, ich habe nicht das so viel bekommen.
Dorfkind oder Stadtmensch?
Dorfkind. Das klingt ein bisschen dumm, wenn du wohnst in Berlin.
Also doch?
Ja, aber wenn ich bleibe ein bisschen älter, dann glaube ich, ich will in einem kleinen Dorf wohnen. Aber für ein junges Leben, 25 Jahre Leben, passt Berlin perfekt.
Was geht gar nicht? Ein Tag ohne Handball oder ein Tag ohne Hermann?
Ein Tag ohne Hermann.
Das geht nicht.
Ah, das geht nicht.
Familienmitglied.
Bei klar, bester Freund.
Oh, stark. Was, wenn du mal deine Karriere beendest, was soll man dann über dich sagen? Was wäre dir am wichtigsten? Dass er die meisten Titel gewonnen hat oder was wäre dir am wichtigsten?
Nein, ich hoffe, dass Sie können erinnern, ein Handballspieler, das hat nur Spaß mit Handball zu spielen und war unfassbar gut mit einem Ball. Er war so kreativ und immer wenn er steht auf die Platte, da hat er 100% seinen Körper und seinen Kopf gelassen auf die Platte und hat Spaß, wenn er das gemacht hat.
Kennst du den Fantasy-Manager Start 7?
Mhm.
Hast du auch ein Team?
Nein.
Stellen wir kurz eins auf. Wenn du unbeschränktes Budget hättest, alle Spieler aus der Bundesliga, wie würde deine erste 7 aussehen? Links aus?
Emil Jakobsen.
Das überrascht mich wenig. Rückraum links?
Rückraum links, das wollte ich sagen, Simon Pütlik.
Okay, ja, auch ein alter Kumpel.
Ja, genau.
So, Rückraum Mitte?
Gisli Christensen.
Okay, hört sich ganz gut an.
Ja.
Rückraum rechts?
Emil Messen.
Du nimmst dich nicht selber?
Nein, weil Emil Messen, er ist der Torschusskönig, beste Torschusskönig. Er mag so viele, cool. So viele cool. Tore. Und jetzt könnte ich sagen, dass ich habe dir genommen auf eine Startsieben und dann musst du mir genommen nächstes Mal.
Rechts außen?
Novak. Von Wetzlar.
Dommen, ja, ja. Der jetzt kommende Saison dann in Flensburg spielt. Am Kreis?
Am Kreis.
Wir haben noch keinen Berliner, möchte ich mal ganz kurz darauf hinweisen.
Ah, naja, aber ich liebe alle meinen Berliner.
Gerade noch die Kurve gekriegt.
Ich wollte gerne sagen Sauce, aber das mag ich nicht. So, ich sagen.
Doch, kannst du machen, natürlich.
Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen.
Warum nicht?
Weil wenn ich und Sauce, wir sind gute Freunde in Januar und Olympia. Und wenn wir nicht in die dänische Nationalmannschaft zusammenspielen, dann sind wir Enemies. Dann können wir nicht gut.
Vielleicht, weil er beim SC Magdeburg spielt, oder wie?
Ich?
Nein, er.
Das hat damit was zu tun. Nein, nein, das hat keinen zu tun mit Magdeburg. Das hat nur mit Marsch-Sausthof zu tun.
Habt ihr eine besondere Konkurrenz am Laufen?
Oder? Ja, das war nur Augen Olbro. Er hat mir alle meine dänische Meisterschaft-Traum
Oh, wow. Ja. Also da sind noch Wunden nicht ganz verheilt.
Immer ein Problem. Und wenn wir spielen gegen, wenn ich spiele gegen Magdeburg und Sausthof ist da, er reden immer zu mir. Also immer zu mir. Dänisch. Sausthof, ein bisschen Fokus auf Handball bitte. So wir sind immer nicht so gute Freunde wenn wir.
Oh, ehrlich, oder?
Nein, wir sind immer gute Freunde, aber im Spiel dann ich habe nur ein wirklich sage für mich, wenn ich spiele gegen Magdeburg, das ist, dass ich gewinne mein 1 gegen 1 gegen Sausthof. Das ist wirklich.
Das ist sehr gut, dass ich das jetzt weiß. So, aber wir haben noch keinen Kreisläufer.
Nix Sausthof.
Ich sag's drauf, okay.
Dann nehme ich, was sollen wir nehmen? Ich gucke, Fischer, Julius Fischer von Hannover.
Schön. Macht eine ganz, ganz gute Entwicklung. Ja. Von Entwicklung haben wir heute ja schon ein paar Mal gesprochen. Wir brauchen noch einen Torwart.
Ja, dann nehmen wir Simic von Missung.
Hast du jetzt ganz bewusst keinen Berliner genommen?
Nee, ich finde, das war einfach zu sagen, alle meine Freunde in Berlin. Okay. Aber ich glaube, ich wollte ja auch gern meine Freunde hier in Berlin nehmen. So. Aber das passt nicht so gut, wenn wir haben ein Starts-Team und du hast Marceni auf die Kreis und ich spiele Handball und dann kriegst du Maße 20 Passe.
Ich finde das total okay.
Sehen ein bisschen Matchfixing aus.
Dann gibt es ja mittlerweile auch das offizielle Tippspiel der Handball-Bundesliga. Mhm. Wir laden jetzt mittlerweile im Rahmen unserer letzten Rubrik die Leute ein, noch zu tippen. Ich erspare dir jetzt den kompletten nächsten Spieltag. Aber ich fände es cool, wenn du ein Spiel tippen würdest. Und zwar, also es geht darum, wer gewinnt und dann mit wie viel Toren Abstand fällt der Sieg aus. Und ich habe für dich das Spiel am kommenden Spieltag Flensburg gegen Magdeburg rausgesucht. Wie geht das aus?
In Flensburg?
Ja.
Ich glaube, Flensburg gewinnt mit 3.
Flensburg plus 3. Sind aber auch nicht mehr makellos, haben jetzt auch den ersten Punkt abgegeben in Gummersbach.
Genau.
Sie sind auch verwundbar.
Und ich hoffe, dass Püllix gewinnt sein 1 gegen 1 gegen Sausthof.
Das müssen wir weiterverfolgen, die Geschichte. Die hat noch Potenzial.
Aber Sausthof sagt die gleiche um mich so.
Da kommt sie nochmal raus, die große Rivalität. GOG, Aalborg und die beiden immer, ganz besonders.
Immer.
Sehr gut. So, und zum Abschluss. Wen würdest du uns empfehlen? Wen sollen wir einladen zu Hand aufs Herz? Wer ist spannend? Wer hat was zu erzählen?
Aber ich finde, das können Spannung, das ist es viel um Sausthof, aber zu einladen Sausthof. Er hat auch diesen Kulturentwicklung in Magdeburg eine riesen Bedeutung gehabt. So, wenn ich nicht einladen zu Sausthof gehabt, dann finde ich, das will. Toll.
Also jetzt doch Saugstrup. Hm? Ja, dann können wir vor allem auch mal die Geschichte aus seiner Perspektive hören. Ne?
Ich finde, er war süß gegen Saugstrup. Und ich glaube, Saugstrup ist so süß gegen mich. So. Aber ich finde, das will gut. Er hat vielleicht, jetzt haben wir wirklich viel heute besprochen um die Kultur und die Bedeutung für die Kultur. Das ist ein Mann, das egal welche Mannschaft er spielt, dann gewinnt die Mannschaft. So. Das Handlung in Handball, um zu spielen auf die gleiche Mannschaft wie Saugstrup.
Lieber Matthias, vielen, vielen Dank. Du hast einen brutalen Terminplan und du hast uns trotzdem heute fast 2 Stunden geschenkt. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich fand es mega interessant, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Ich bin mir ganz sicher, dass es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen genauso geht. Vielen Dank. Alles Gute. Hoffentlich noch mit vielen gesunden Jahren in der Handball-Bundesliga hier in Berlin, wo auch immer dann noch. Ja, ich meine, du hast ja noch ein paar Jahre hoffentlich vor dir. Alles, alles Gute.
Vielen Dank.
So, und dann auch euch. Vielen Dank. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Der Welthandballer war heute bei uns und heute ist ein guter Tag, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören und sehen uns. Habe die Ehre. Tschüssi.